Bits und so.
Mit Timo Podcast, Alex Block.
Ja, hallo, hallo, hallo.
Leo FSCK.
Guten Abend.
Und Bastian Schlingel.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ach ja.
Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, wenn wir uns lustige Namen ausdenken.
Ach ja.
Hier aus dem neuen Studio. Wir haben heute kein Video, wir haben keinen Stream, weil das war ja leider nicht möglich. Mehr dazu in der Pre-Show, wie das alles abgelaufen ist. Aber wir haben eine Sendung für euch. Ich war die ganze Woche unter Wasser, also unter begraben, unter Arbeit und Umzug und Zeug. Und habe aber nur nebenbei so das eine oder andere mitbekommen. Aber ihr müsst mir jetzt ein bisschen aushelfen, was da so los war. Ich habe zum Beispiel, also diese Tim-Apple-Geschichte vom Trump habe ich gesehen. Und es ist einfach jedes Mal, Tim Cook ist die ganze Zeit bei Trump, oder?
Offensichtlich, also
jetzt,
ja.
Was macht er denn da, Leo?
Unklar, sehr unklar. Aber so ab und zu scheint er sich da ganz gerne in diese Gremien reinzusetzen und viel zu nicken. Und da ging es ja um Ausbildung oder Bildungsfragen und Ausbildungsfragen. Und das war ja auch, ich meine, also ich habe mir von dem Panel, das konnte man sich ja kaum anschauen. Das ist wirklich schmerzhafte Angelegenheit und weiß auch nicht, ob das sonderlich konstruktiv war, aber es endete halt zumindest in diesem, sagen wir mal, in Anführungszeichen Highlight, dass ihm da Trump gratuliert hat. Und ja, mit dem interessanten Namensverwendung ankam und Tim Cook einfach nur feinsäuberlich mit dem Kopf genickt hat. Alles klar, zur Kenntnis genommen. Also ich weiß gar nicht, ob er ihm auch zugehört hat. Also vielleicht macht er das einfach grundsätzlich. Weil
es gibt ja dieses eine Tim Cook-Foto neben Trump. Das war, glaube ich, der erste Besuch, wo er so super grumpy guckt.
Ja.
Vielleicht hat er sich so als Abwehrmechanismus irgendwie überlegt, dass er einfach nur immer nur nickt und ja, passt schon, red ruhig. Mhm. Und dann hinterher, aber die Reaktion war ja dann, nachdem das so irgendwie doch recht lustig war und Trump offensichtlich noch mehr Leute einfach mit ihrem Vornamen plus Funktion irgendwie benennt, dass der Tim sein Twitter-Profil umbenannt hat in Tim Apple-Symbol.
Ja. War schon sehr lustig. Aber sehr schön, dass natürlich die Pressestelle vom Weißen Haus hat Trump gesagt hat, etwas korrigiert. Sie haben da einfach zwischen Tim und Apple einen Gedankenstrich eingebaut. Also von daher so getan, als wäre das alles natürlich voll gewollt gewesen. Das Internet hat sich allerdings eine Weile sehr amüsiert darüber.
Ja, das war gut. Andererseits muss man auch sagen, der Tim Cook, der sagt nicht zu allem Ja und Amen und nickt fein, sondern manchmal große Gefahr, Tim Cook im Schneideraum.
Oh je.
Ja, also das habe ich auch mitbekommen, das war noch, glaube ich, vor genau einer Woche, dass also so diverse Insider-Hollywood-Filmproduktionsleute gesagt haben, der Tim Cook, der ist also wirklich hands-on bei dem Apple-Streaming-Dienst und redigiert da in die Drehbücher rein und schickt da mal so diese Notizen, ne? Also so, wenn der Produzent, der hat ja irgendwie das letzte Wort mit sowas, ne? Und kann dann sagen, hier, änder mal irgendwas. Zum Beispiel, da ist auch diese Produktionsnotiz rumgegangen, wie der Produzent einen anderen Titel für Back to the Future gefordert hat. Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, das war sowas wie...
Ja, von Pluto irgendwo.
Ja, so Spaceman. Also ich habe mich gefragt, ob das... wurde das Fakten geprüft,
die Geschichte?
Ich glaube, alles, was ich im Internet lese.
Weil die war zwar sehr lustig, aber die war so absurd. Also ich meine, man kann sich das ja alles ja vorstellen. Insofern, die war so gerade an der Grenze, dass es absurd genug war. Aber ich bin dem nicht nachgegangen. Also wenn das völliger Käse gewesen sein sollte, würde es mich auch nicht erst wundern. Aber ich glaube, es ist relativ normal, dass du da von oben seltsame Zettel mit Hinweisen bekommst als in der Branche.
Ich wäre auch vorsichtig mit der Story insgesamt. Die ist natürlich ein schöner einzelner Satz, den man so rausgreifen kann. Die Quelle ist sehr dubios und wie wir das immer wissen, bei diesen Art von Nachrichten, da hat halt auch immer derjenige, der diesen Umlauf bringt, ein gewisses Interesse, was da verfolgt wird, nicht wahr? Und ich kann mir schon vorstellen, dass Apple da ein bisschen anders rangeht an diese Geschichte. Ich meine, sie sind ja neu in diesem ganzen Markt, den sie da jetzt selbst finanzieren und bei all ihren anderen Produkten, dann sind die extrem auf Details versessen und hands-on und so weiter. Und es ist, man kann wirklich die Frage stellen, wie weit kennen sie jetzt schon diesen Markt, dass du dass halt kein CEO detailliert irgendwelche Show-Notizen nach unten durchreicht. So.
Also das Zitat von Tim Cook soll sein, dass er öfters mal schreibt, ja, so, don't be so mean, sei nicht so gemein, sei nicht so bösartig. Wie halt der eine Charakter mit dem anderen umspringt oder so, in einem Drama vielleicht, ein Krimi, so ein bring den mal nicht um, das wäre viel netter, den nicht umzubringen oder so. Weil
aber ich hoffe mal, dass das irgendwie jetzt, also wenn das irgendwie ansatzweise irgendwie stimmt, dann hoffe ich mal, dass das jetzt gelernt wird, dass sie da die richtigen, die haben ja große Namen dort angeheuert, die sich mit diesen ganzen Produktionsgeschichten beschäftigen, ja, von Sony sind einige Leute rübergekommen, das sind irgendwie so wirklich hochkarätige Namen gewesen, dass Tim Cook da irgendwie mal reinschnuppert und ich halte das für sehr fragwürdig, muss sagen, ist natürlich eine super lustige Aussage und weil das halt auch sehr intransparent bis in diesem Bereich ist, alles andere ist ja total transparent, was für Serien Apple finanziert etc., würde ich da vorsichtig sein. Aber das ist natürlich eine lustige Geschichte und jetzt gerade mit im Hinblick auf Ende März und auf die Veranstaltung, da spitzen sich natürlich solche Sachen zu. Weil Quelle ist nicht bekannt, also es ist auch nicht bekannt, von welche Serie und welchen Film es da irgendwie geht. Alles so ein bisschen eine Luftnummer.
Es gab doch diesen Sony-Hack vor vielen Jahren jetzt schon.
Ja.
Mhm. Und da sind ja auch so E-Mails rausgekommen, wo so der eine Sony-Executive zum anderen rüberschreibt, so hey, wir haben jetzt dem Adam Sandler so viele Yachten finanziert, es reicht. Ja, also den schneiden wir jetzt ab und jetzt kriegt er seine Yacht halt von Netflix finanziert.
Mhm.
Und vielleicht nimmst du so einen Job an, als irgendwie so, okay, Apple hat genug Cash, ich werde gerade von, was weiß ich, von Fox nicht mehr finanziert und jetzt mache ich halt irgendwas für Apple, mir egal, wer das bezahlt. Und dann kriegst du halt diese Notizen reingedrückt von, okay, du musst jetzt hier das Drama, die Unterhaltung musst du ein bisschen zurückschrauben, damit es möglichst so im Schnitt eine graue Fläche ergibt.
Mhm. Ja, aber
eine Aluminiumfläche.
Ich glaube, dass das, falls da irgendwas muss da dran sein.
Mhm.
Ja, ich glaube, die fingern da in den kreativen Entscheidungen rum und ich glaube, die Gefahr ist groß, dass manche von den Shows totaler Dreck werden. Und
wahrscheinlich.
Die Potenzial gehabt hätten, weil da Leute dran sitzen, die eigentlich was könnten. Und so ein bisschen der Netflix-Ansatz ja doch manchmal ganz gut funktioniert. Mhm. So Typen irgendwie, hier ist Geld, gib mir in einem Jahr Video zurück.
Ja.
Und aber, ja, Alex.
Aber guck mal, also ich meine, wir kennen das ja, wir wissen ja aus anderen Bereichen einfach, über die langen Jahre, die man Apple so verfolgt, dass alles, was zum Beispiel auf ihren Keynotes auftaucht oder so, wenn dann irgendwie Phil Schiller irgendwie die Farbe von irgendeinem Logo nicht gefällt, dann taucht das halt nicht in dieser Keynote auf. Das ist ja schon ein Ansatz einfach, der kein Gerücht mehr ist. Also wir wissen ja, dass Apple extrem hands-on ist und diese Präsentationen, die sie nach außen geben und so weiter, die sind extrem geprobt und die sind komplett zelebriert über Wochen. Da werden Leute dann eingeflogen und die trainieren dann diese Vorstellungen etc. Und so. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass Apple auch bei ihrem neuen Baby-Video-Streaming-Plattform da sehr tief die Finger drin hat. Und natürlich werden, also ich halte es gar nicht mehr für ein Gerücht, dass da auch einige Sachen wahrscheinlich dann schief gehen werden, weil irgendwo dann falsch irgendwo die Angabe von oben kam, irgendwas anders zu machen. Aber das ist halt so ein Lernprozess. Und ich schätze mal, sie werden, also wenn das nicht floppen soll, dann werden sie lernen, dass du so einen Hands-on-Approach da wahrscheinlich nicht zu dem besten Ergebnis bringen kannst. Das sehen wir ja gerade bei HBO. Also HBO das ist eine relativ lustige Nummer, dass die jetzt gerade so zeitgleich stattfindet, weil HBO hat ja einfach dadurch die letzten Jahrzehnte gelebt, dass sie einfach da so mehr oder weniger machen konnten, was sie wollten und da ist extrem qualitativ hochwertiges Zeug einfach rausgefallen. Und die sitzen jetzt auch mehr oder weniger, also die sitzen ja mit einer neuen Führungsriege jetzt gerade. Der Chef hat sich verabschiedet. Das war der Chef, der mal Game of Thrones hier auf der Apple-Bühne präsentieren durfte. Der ist gerade gegangen. HBO war einfach so ein Pflänzchen, was irgendwie wachsen und gedeihen konnte und wirklich einfach nicht viel Zeug rausgehauen hat, aber echt hochwertige Sachen. Und die sitzt jetzt auch gerade vor dem Time Warner-Druck, dass sie jetzt irgendwie mehr Quantität liefern müssen, vielleicht, so wie es sich vielleicht abzeichnen könnte. Und diesen Lerneffekt, den wird dann jeder machen. Und Apple wird den wahrscheinlich auch machen. Und ich bin mir sicher, da werden einige Shows dann unter die Räder kommen dadurch auch. Aber hoffentlich lernt man dann daraus. Und also, weil wir haben ja, glaube ich, schon festgehalten, also du kannst natürlich schon einen Streaming-Service machen mit halt irgendwie total jugendfreundlichen Inhalten und so weiter. Und auch wirklich guten Inhalten. Das halt deckt halt dann nicht die ganze Palette ab. Und die Frage ist, soll es vielleicht die ganze Palette abdecken? Macht es vielleicht Sinn, das zu tun?
Ja, vor allem darf man auch nicht vergessen, dass zum Beispiel Netflix in all seiner, in seiner Masse an Zeug auch eine wirklich Masse an Scheiße hat. Also ja, also da von den, also jetzt einfach nur, wenn wir die Serien mal anschauen, gar nicht von irgendwelche Alien-Filme mit Will Smith, gar nicht angefangen.
Hallo, nix Alien. Ist das nicht das Konzept gewesen?
Ja, aber das Problem ist ja mit Netflix, dass der dann halt auf der Basis der Daten irgendwie ja, irgendwie sehen kann, wer wie weit guckt und wer was fertig schaut, ja, und Kunden kauften auch dies und das und dann eben auch den Inhalt von neuen Serien so ein bisschen designen kann nach diesem Geschmack. Zum Beispiel einfaches Ding, was man bei, ich glaube, mindestens schon bei 3 Netflix-Serien gesehen habe, den gleichen brillanten und sehr, sehr tiefgründigen Trick, den sie anwenden. In der ersten Folge, in den ersten 5 Minuten von der neuen Serie läuft irgendwo eine Frau oben ohne rum.
Mhm, das kann gut so funktionieren.
Als Incentive, so guck mal weiter, vielleicht kommt da noch mehr.
Mhm.
Und das ist so subtil und so, weißt du, das ist noch nicht drauf gekommen.
Es ist lustig, wenn es so einen Datensatz bei Netflix gibt, wo so eine Grafik ist, wo du so siehst, so in den ersten 5 Minuten einmal nackt, dann so gleich irgendwie weiterschauen, 90% schauen, ja, irgendwie die restliche Folge.
Und deswegen wird das immer wieder eingesetzt. Ja,
ja, es ist schon interessant. Also ich meine, das ist natürlich spannend spannend, wenn man einen tieferen Einblick bekäme, was bei Netflix, was da auf diese Weise entwickelt wird, und auf der anderen Seite ja auch gerade dieser Hands-off-Ansatz von Netflix ja auch bekannt ist, dass sie da relativ wenig eben gerade machen und einfach praktisch Geld auf Projekt schmeißen und dann kommt halt vielleicht was extrem Gutes raus oder was vielleicht Mittelmäßiges oder auch was Schlechtes, aber da eigentlich viel Freiheit ja eben auch lassen. Also und am Schluss sehen sie natürlich wieder, wie gut es dann funktioniert, und das kann natürlich dann in andere Entscheidungen wieder mit einfließen. Also es ist natürlich ein interessantes System, und deshalb, also ich meine, Hitserien zu entwickeln, die in jeder Hinsicht Hit sind, also sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern und so rundum gut ankommen praktisch, das ist keine einfache Kiste. Und da sind bis jetzt wenige, also ich meine, HBO ist halt so der Klassiker, die halt wirklich ja, also natürlich auch letztlich dann im großen Stil vielleicht auch nicht so das Supermassenpublikum angesprochen haben, aber halt ein großes Publikum und halt bei den Kritikern immer entsprechend sich auch noch durchgerungen haben. Also jetzt ist halt spannend, weil dieses Jahr ist wirklich der große Umbruch für die Streamingdienste in den USA, ist da halt alles in Bewegung, und Apple ist halt einfach eine Unbekannte, und diese ganzen Don't Be Mean-Geschichten sind alle skurril, und ich glaube auch, dass da was dran ist auf jeden Fall, aber ich weiß noch nicht genau, ob man so viel draus folgern kann, was der Dienst letztlich, wie der letztlich sein wird. Also ich meine, eins können wir festhalten, dass sich Apple sehr gute Leute eingekauft hat und eigentlich sehr vielversprechende Projekte auch angelacht hat. Ob das dann am Schluss was Gutes bei rauskommt, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber vielleicht sind wir ja in 1, 2, 3 Wochen zumindest ein bisschen schlauer, weil, also wenn dieses Event Ende März stattfindet, wäre es ja komisch, wenn sie nicht wenigstens schon mal einen kleinen Einblick geben würden, auch wenn der Dienst bestimmt auch erst später bitte starten sollte.
Ja, ich bin gespannt, auch wie das international, ob sie gleich irgendwie weltweit starten oder was sie da machen, oder ob das auch wieder nur englischsprachig erstmal USA, UK und Australien ist oder so. Das, ja, mal sehen. Das, ich bin mir nicht sicher, auch wie sie es bundeln, ne? Also
ja, klar.
Wie kriegst du das mit, zu welchem Preis, mit Apple Music, wie auch immer. Sicherlich irgendeine Gratisperiode am Anfang, die du haben kannst, aber die Details haben auch noch das Potenzial, irgendwie das alles zu verbocken, irgendwie. Also, oder zumindest, dass sie sich selber das Leben schwieriger machen, als es sein müsste. Irgendwie. Ja, und auch mit den Inhalten, wenn die Inhalte halt zu weich gespült sind. Und wenn sie halt einem George R. R. Martin sagen, so, don't be so mean, ja, wäre das nicht besser, wenn man dem Typen nicht den Kopf abschlägt und auf einer Lanze spazieren trägt, sondern sich einfach mal unterhält, ob man nicht irgendwie das Reich anders aufteilen kann.
Ja, Game of Thrones ist halt lustig, sich anders vorzustellen. Also,
ja. Wie heißt diese Serie, diese so britische Royals, hier, wie heißt das denn? Ich hab nie geguckt, war viel zu langweilig.
Ja, ja.
Downton Abbey.
Ah, ne? Ja, ja. Mhm.
Da passiert nichts, oder?
Das ist, oh. Ja, also passiert zumindest kein, es wird niemandem der Kopf abgehackt und es gibt auch keine Drachen und auch keine Aliens.
Siehst du, Spoiler, langweilig.
Was mit Elfen?
Ja, auch keine Elfen, auch nicht. Aber Downton Abbey hat einen gewissen Charme gehabt, eine Zeit lang, dann irgendwann war der Charme, das hat halt einfach ein System, nachdem das gestrickt war, und das hat sich natürlich irgendwann erledigt. Aber Downton Abbey war ganz nett.
Ich bin, also es ist echt nochmal spannend, wo sie überhaupt mit dem ganzen Ding hinwollen. Und das ist, also, ne, die ganzen Details und so sind spannend, so was kommt und wie wird's gebandelt und so weiter, aber, also, ich bin auf diese generelle Idee erstmal gespannt, worauf sie damit hinaus den Stiefel anziehen, so. Ja, und vielleicht wissen wir das nach dem Event, vielleicht wissen wir es auch nicht, vielleicht müssen wir da noch länger drüber reden, aber das Ganze, die ganze Nummer ist halt, die ist halt schon sehr klar, also es ist klar, was auf uns zurollt, ja, der Zug, der auf uns zufährt, der ist schon sichtbar, aber warum der jetzt auf uns zurollt, hat mir noch keiner gesagt, so. Also deswegen, mal gucken, wie sie es verpacken, weil das wird der spannende Teil.
Witzend, so kommt er auch mit freier Unterstützung von Jamf Now. Deinen eigenen Mac, iPhone, iPad kannst du vielleicht noch unter Kontrolle behalten. Da bist du der Chef, da richtest du die Passwörter rein und sagst dir hier Wi-Fi-Passwort, synchronisiert sich, bam, fertig. Aber was mit der ganzen Device-Vielfalt am Arbeitsplatz? Wenn du 10 Mitarbeiter hast, dann sind das auf einmal 30 Geräte und dann bist du schon beschäftigt mit einem Admin, der da Daten reinhackt. Das willst du nicht von Hand machen. Das willst du mit einem MDM machen, zum Beispiel mit Jamf Now. Wenn auch deine Mitarbeiter nicht vor Ort sind und die nicht zum Admin laufen können und dessen Zeit verschwenden können, dann willst du das vielleicht online machen, dann willst du das über die Wolke durchschieben. Du willst deine Apple-Geräte über Jamf Now einrichten, managen und absichern. Wenn ihr euer ganzes digitales Inventar unter Kontrolle behalten möchtet, Wi-Fi-Settings, E-Mail-Settings, eure eigenen B2B-Apps verteilen möchtet, auch Gratis-Apps aus dem App-Store vorinstallieren möchtet und so weiter, Passcode-Einstellungen vorgeben möchtet und Geräte auslöschen und sperren könnt, dann könnt ihr es eben mit Jamf Now tun. Die kümmern sich um eure Geräte und ihr könnt euch um euer eigenes Business kümmern, ohne eigene IT-Experience dafür haben zu müssen. Ihr könnt euer Geschäft heute schon absichern mit den ersten 3 Geräten dauerhaft gratis auf jamf.com/spitz, das ist jamf.com/spitz, und jedes weitere geht dann los bei nur $2 pro Monat pro Gerät. Herzlichen Dank an Jamf für die Unterstützung. Und wir haben von Apple, einem Ex-Apple-Mitarbeiter diese Woche gehört, wie er aus der internen Sicht das Prozedere findet, wie bei Apple mit Bugs umgegangen wird. Mhm. Das Radar-System. Und wie das mit diesem Bug-Reporter, der von außen zugänglich ist, für die Kunden sozusagen ist, und wie das mit dem internen Tool ist, mit diesem Ameisenbär-Ding, wie das intern gehandhabt wird. Da gibt's einen länglichen Blogpost, wo er das beschreibt. Und der ist jetzt Ex-Apple und ich weiß gar nicht, wie toll Apple das findet, dass er jetzt so mean ist, ja, und sagt, dass dieses ganze Radar-System halt stinkt und dass das dazu führt, dass die Bugs, also die Bugs werden irgendwie priorisiert, die werden gescreent und die müssen irgendwann mit einer hohen Priorität werden abgearbeitet und werden irgendwie möglicherweise behoben. Aber so richtig ein Incentive für die Entwickler, das wirklich gut zu tun und zeitnah zu tun, existiert halt irgendwie nicht. Und das wir sehen das Ergebnis.
Ja, aber der Entwickler entscheidet das doch wahrscheinlich auch bei Apple nicht, oder?
Er könnte auch selber reingehen und sagen, hier, ich möchte mich jetzt darum kümmern, dass Bugs, die zum Beispiel auf mein Produkt hier, mein, weiß nicht, iTunes-Backup oder sowas getaggt sind, dass die schnell erledigt werden. Aber der hat da auch nichts davon, also macht das halt eher nicht. weil neue Features sind wichtiger als alte Bugs fixen, so ungefähr. Und dieses Screening-Prozess, der ist wohl auch intern Schrott. Und das ist auch so, das, was ich jetzt 10-mal bekommen habe, hier, schick mal Sys-Diagnose. Der Bug hat nichts mit einer Sys-Diagnose zu tun. Das ist halt anderes Problem, das sich durch aufmerksames Lesen lösen lassen würde. Aber die Leute, die das Screening machen, die sind vielleicht auch gar nicht in der Lage, das zu beurteilen. Was ist das jetzt eigentlich? Also schicken sie halt zurück Sys-Diagnose. Und auch das, was ich neulich beschrieben hatte, dass eben Bugs massengeclosed werden, nach einem Jahr, wenn sie ein Jahr rumgelegen sind, dann kommt halt diese E-Mail, hey, ist das immer noch so drin? Wir haben eh schon so viele Bugs gefixt das ganze letzte Jahr. Fall den mal nochmal. Und dann geht das Spiel von vorne los und der wird nie gefixt. Ja, und so kann halt auch dieses Ding, was neulich da mit dem FaceTime-Ding passiert ist, dass der halt wie lang, eine Woche rumgegammelt ist mindestens. Also, ich weiß auch nicht, nachdem andere Geschichten, die wir gehört haben, sagen ja auch, dass bei Apple die ganze Bude auf diesem System aufsetzt. Ja, also alles, was da gemacht wird, läuft durch Radar.
Radar und E-Mail.
Radar und E-Mail. Und nachdem diese beiden Systeme offensichtlich, also E-Mail kenne ich selber, schrecklich,
ja.
nicht benutzen für nichts. Und Radar scheint auch nicht so besonders gut zu sein. Das ist sogar ein outgesourcedes Produkt. Das wird nicht mehr von Apple selber entwickelt, dieses System. Also wird da auch nicht weiterentwickelt. Also heißt es nur, sagt da auch, es ist nur Plaintext. Da kannst du nichts anhängen. Da siehst du nicht irgendwie mal, wie das GIF nicht spielt oder so. Also es ist erstaunlich, dass die Firma, die da doch relativ weit vorne bei dem ganzen Computerquatsch dabei ist, ihr internes Tool so nicht richtig anwendet.
Naja, ist halt schwer. Also es ist wahrscheinlich schwierig, da auch jeden an der richtigen Stelle abzuholen. Klar. Es gibt bessere Bugtracker oder Ticketsysteme sicherlich als ein Radar, die auch vielleicht mehr könnten, aber jetzt musst du halt überlegen, willst du als Apple dir Engineering-Ressourcen damit binden, sowas zu bauen? Oder sagst du einfach jemanden, mach mal so ein, hier WebObjects, mega gut, mach mal. Weil, klar, du kannst natürlich sagen, ich stelle da Leute für ein, aber du kannst genauso gut sagen, ich beauftrage da einen externen Dienstleister damit. Weil das erscheint jetzt eigentlich keine Raketentechnik zu sein. Natürlich ist da halt offensichtlich kein Fokus da drauf intern, weil vielleicht ist da ja auch schon, das haben wir schon immer so gemacht, Mentalität bei Apple, dass man sagt, naja, das funktioniert ja bisher schon für uns.
Die haben doch auch so eine, das war irgendwie lange recht hässlich und mobil nicht zu benutzen. Und dann als iOS 7 rauskam, kam Radar mit so einer iOS 6 mobilen Skin.
Ja, das war lustig.
Das war einerseits lustig, andererseits auch so ehrlich jetzt. Also.
Ja, ich finde es halt, also bedenklich finde ich die ganze, der Artikel ist lesenswert durchaus, also es sind irgendwie 7-8 Minuten. Ist nicht super lang, aber ist halt schon so on point. Ich würde schon sagen, dass sie ein, dass sie aufpassen müssen. Also das ist ja ein gewisser Luxus, den man auch hat, wenn man viele Bug-Reports bekommt. Bedeutet das ja, du hast irgendwie eine Entwicklergemeinde, du hast Nutzer von deinem System, die den Aufwand überhaupt betreiben und sich die Mühe machen, überhaupt Bugs zu feilen. Also irgendwie überhaupt Feedback einzusenden. Und deswegen, man sollte, glaube ich, nicht diesen Luxus für gegeben ansehen. So, weil wenn sich so die, ne, dann diese Situation sind wir schon öfters mal gekommen, dass man gesagt hat so, oder dass Leute gesagt haben so, ach komm, Bugs, Radar mach ich nicht mehr, wird ja eh nicht beantwortet und so weiter. Und dann hast du wirklich so ein Problem in der Wahrnehmung halt auch und kriegst halt diese Reports auch nicht mehr rein. Und deswegen sollte, also das sollte man nicht als einfach gesetzt voraussehen, dass du so Entwickler hast, die einfach so viel Zeit, eigene Energie dort reinstecken, Bug gefixt wird, der natürlich auch ihr Produkt betrifft, aber generell das System natürlich besser macht. Und deswegen, also der klang schon, der Artikel ist fair. Also ich muss echt sagen, der ist fair und so ganz klare auch irgendwie Anweisungen drin. So vielleicht sollte man nicht irgendwelche Leute Bug-Reports beantworten lassen, die sich damit nicht auskennen, sondern sollte sie an die richtigen Personen durchstecken. Man sollte das vielleicht Teil der Jobbeschreibung irgendwie.
Das ist auf gar keinen Fall. Also da bin ich zu 100% dagegen. Also du möchtest du? Also ich habe den Artikel nicht gelesen. Das heißt, ich weiß nicht, aber das klingt gerade für mich so, als du solltest den Entwickler die Möglichkeit geben, auf den Bug zu antworten. Das solltest du auf gar keinen Fall tun. Das ist einfach die dümmste Idee der Welt.
Ja, nicht.
Nee, es ging um Screening,
sondern selber entscheiden, so was.
Ja, genau.
Was ist wichtig und halt Antworten im Sinne von das Ding taggen. Ja, der ist wichtig, zum Beispiel auch.
Genau, und da, dann, also es wird zum Beispiel geschrieben.
Du solltest doch wahrscheinlich aber eher jemanden trainieren, der das tut. Ich möchte doch nicht meinen, weißt du, das höchste Gut bei Apple oder generell bei Softwarefirmen ist die Manpower des Entwicklers. Du möchtest den doch nicht im Ticketsystem entscheiden lassen, ist es jetzt wichtig oder nicht, sondern du möchtest jemanden, weil die Minute, die der verbraucht, damit zu entscheiden, ist jetzt das ein wichtiger Bug oder ist das ein unwichtiger Bug, das ist eine verschwendete Minute, weil der in der Zeit bessere Dinge tun kann. Ja,
also setzen Sie jemanden hin, der es nicht so genau weiß, und das Ergebnis sehen wir jetzt.
Ja, aber dann musst du halt doch an der Stelle anhaken. Ich käme ja wirklich eigentlich, also ich meine, ich mache ja beruflich irgendwie was Ähnliches. Ich entscheide, welches Feature oder welcher Bug als nächstes behandelt wird bei uns im Produkt. Mhm. Und das heißt, ich muss es entscheiden, ob wir was machen oder nicht. Und wenn ich das brauche, dann hole ich mir den Rat meiner Entwickler ein. Aber das mache ich. Ich schiebe natürlich nicht alles durch meine Entwickler durch. Sondern nur in dem Moment, wo ich der Meinung bin, okay, das ist wichtig genug. Das heißt, ich muss das erstmal vorfiltern. Ich krieg von Usern, von Leuten, die das Produkt benutzen, kriege ich halt Feedback, so, das ist kacke, das ist kaputt. Und dann probiere ich das aus und das mache ich. Davon weiß erstmal keiner der Entwickler. Und genauso wird das bei Apple halt auch funktionieren. Möglicherweise sind da die Leute halt schlechter trainiert, die Entscheidung nachher treffen, einen Raider taggen oder als wichtig oder nicht wichtig taggen. Aber dann solltest du halt an der Stelle angreifen. Aber in dem Moment, wo du anfängst, deinen Entwicklern die Zeit zu geben und sie zu ermächtigen, so, ja, macht mal, dann, nee.
Okay. Nee, ich habe es auch einfach falsch ausgedrückt. Also natürlich willst du das nicht alles direkt an die Entwickler durchschicken, weil du willst natürlich den Screening-Prozess, also wenn er zumindest erfordert, dass die jeweilige Person, dass es an eine Person geht, die das beurteilen kann, ob das eine Priorität hat oder keine Priorität hat, dass die da drauf schaut. Also dass der Screening-Prozess läuft, weil letztendlich ist es ja so, High-Level gesehen, eine Entscheidung irgendwie, widme ich meine Zeit die Entwicklung von neuen Features und einer typischen Weiterentwicklung oder widme ich meiner Zeit irgendwie Stabilisierung und mache irgendwie Bugfixes. Dadurch wird mein Produkt ja auch besser. Und das ist ja sozusagen, also du kannst ja deine Zeit so und so aufteilen. Du musst halt einen Prozess haben, der halt am besten beides abdeckt. Und ich glaube schon, dass du vorgeben kannst, wir machen, so wie letztes Jahr passiert es mit iOS irgendwie so, wir halten jetzt hier die neuen Features halten wir irgendwie on hold und machen irgendwie hier Stabilität für iPhone 5 Geräte irgendwie besser. Und das war auch der Hinweis in einem Artikel, den ich als sehr sinnvoll empfand.
Und der ist aber natürlich komplett unabhängig davon, von einem Raider. Also ich möchte nicht dafür plädieren, dass dieses Raider-System fantastisch ist, sondern ganz im Gegenteil. Aber das ist natürlich so eine Frage dessen, das passiert ja auf einer Ebene höher. Also im besten Fall hat der Entwickler damit ja nichts zu tun, aber wenn halt das Management entscheidet, wir fokussieren uns ausschließlich auf Features, weil wir nicht genug Leute haben, Features und Bugs gleichzeitig sinnvoll zu bearbeiten, was immer der Fall sein wird, dann ist natürlich da die berechtigte Kritik, dass man sagt, naja, vielleicht sollte man halt doch ein bisschen mehr Energie darauf verwenden, dass wir uns um das Maintainen von des Produktes und das Beheben von Bugs kümmern.
Ja, schön. Nee, also was, wo du mich gerade echt gedanklich drauf gestoßen hast, was mir echt unverständlich ist, weil man sagt ja immer irgendwie so, also bei bestimmten Problemen hilft es einfach nicht, wenn du da irgendwie die dreifache Anzahl von Leuten einfach anheuerst, das Problem zu lösen und so weiter. Das wird dadurch nicht besser. Aber Raider-System, also da kannst du ja echt eigentlich durch Geld und Leute, die das screenen und die das dann irgendwie dann einstufen und weil da kannst du wirklich viel erschlagen damit. Das ist mir einfach so ein bisschen unklar an dem Artikel auch geblieben oder an diesem Einblick zumindest, warum Apple dieses Problem nicht einfach mit Kapazitäten irgendwie mehr versorgt.
Wahrscheinlich aus demselben Grund, warum sie ihre Entwicklung nicht mit mehr Kapazitäten versorgen, weil irgendwann, also du kannst halt nur einen gewissen Anteil der Leute, die das können, was du brauchst, einstellen, weil nicht jeder wird zu dir kommen wollen, nicht jeder geht überall hin, weil er da besseres Geld bekommt. Und sind wir mal ehrlich, überleg dir mal eine Jobbeschreibung, die beschreibt, du bist die Person, die sich Raider-Dinger durchliest und sie irgendwo einkategorisiert. Das ist der beschissenste Job der Welt. Also nicht ganz, vielleicht, aber weißt du, der ist so ein Stück über Facebook Content Screening. Also
viele Schritte drüber.
Aber der ist, weißt du, wenn du jemand sagst, du möchtest jemanden einstellen, der ein technisches Verständnis hat, bis tief genug geht, um sich einen Bug durchzulesen, zu verstehen, was passiert da, das vielleicht nachstellen kann, das dann kategorisieren kann und einordnen in eine Priorität zwischen andere Dinge. Diese Person kannst du sinnvollerweise für andere Sachen besser benutzen und verbrennst sie dann in so einem Kackjob und ist natürlich im Umkehrschluss.
Die können ja auch, das ist so wie ein bisschen bei McDonald's, da kannst du ja auch aufsteigen, beziehungsweise McDowell's, das Aufsteigen vom Salatwaschen bis über Pommes schneiden, über Burger braten.
Ja.
Und da kannst du halt auch aufsteigen vom Bug Report Screenen über Bergwerk zu richtigem Entwickler.
Ja, aber jetzt überleg mal, also ich würde mich zum Beispiel dafür in der Lage, also mental, psychisch und von der Fähigkeit in der Lage dafür sehen, bei Apple mich hinzusetzen, mir Radars anzugucken, die zu reproduzieren und die in einer sinnvollen Reihenfolge einzusortieren. Aber ich hätte da überhaupt keinen Bock drauf. Ich würde das nicht machen wollen. Weißt du, und selbst wenn Apple das Doppelte bezahlt von dem, was ich jetzt verdiene, würde ich das nicht machen wollen. Weil dazu ist mir meine Zeit zu schade und das erscheint mir einfach zu schwachsinnig zu sein. Und klar könnte ich dann aufsteigen, aber nein.
Du könntest auch Möbelpacker werden zum Beispiel. Du kannst gut was schleppen, das haben wir jetzt gesehen.
Das ist,
aber du willst wahrscheinlich nicht.
Nein, natürlich nicht. Aber das wäre vielleicht wieder was anderes. Wäre ich einfach der bestbezahlte Möbelpacker der Welt, weil ich so viel Geld nehmen müsste dafür, dass es halt absurd ist. Weil grundsätzlich mache ich das echt gern.
Der eine Möbelpacker, der hatte so seinen Rucksack dabei und der war von einem Fitnessstudio. Das heißt, nach der Arbeit geht er noch ins Fitnessstudio. Und
völlig unklar alles.
Irgendwie noch schwerere Sachen
hochheben. Völlig unklar.
Naja. Ja, jedenfalls, also ich, keine Ahnung, also mir kam nur diese Diskrepanz so, weißt du, dass da Bug-Reports einfach über Betriebssystemversionen hinweg liegen gelassen werden.
Ja, ja.
Das ist einfach, da kannst du dir die ganze Prozedere eigentlich auch sparen. Wenn über eine so lange Zeit niemand dazu kommt, da einen Blick drauf zu werfen oder wenn halt Sachen einfach verloren gehen und Leute nach einem Jahr nachfragen, so sag mal, ist das noch aktuell? Das kann ja nicht irgendwie der Sinn sein, von dem ganzen aufgesetzten System dann. Und ich meine, also auch zum Beispiel so eine Einstufung vorzunehmen, wenn sich zum Beispiel jemand sehr viel Mühe gibt, einen Bug zu beschreiben, ja. Also ich meine, dass das nicht irgendwo eine automatische Priorisierung bekommt, ist unklar. Ich meine, im Artikel steht zum Beispiel, wenn du halt Duplicates von Reports aufmachst, ist das super sinnvoll, weil die werden automatisch nach oben gestuft, ja. Umso mehr Leute das Problem haben, umso höher wird oder umso zeitnäher wird diesem Problem angegangen irgendwie. Also, ich weiß nicht, da ist schon irgendwie, das wird schon laufen, weil das immer gelaufen ist, ja, aber es scheint auch stark verbesserungswürdig und ist auch so, wenn du mit Entwicklern sprichst, die halt Software in die App-Stores dieser Welt stellen, die sagen halt auch so, dass das Radar-System könnte besser sein, ist, glaube ich, so eine insgesamt Meinung. Und ich weiß nicht, warum Apple das, ja, oder warum das einfach seit Jahren einfach unverändert scheint, zumindest nach außen.
Ja. Naja, schauen wir mal, ob sie das irgendwie, also wahrscheinlich würde man von einer Änderung auch irgendwie erfahren und vielleicht auch nach außen mitbekommen. Also Kritikpunkt ist ja auch, dass die Reporter, die das gemeldet haben, kein vernünftiges Feedback bekommen oft, was mit deinem Bug passiert. Ja, also vielleicht kommt eine Nachfrage nach irgendwelchen Files, die du halt liefern sollst, aber im Detail bleibt das dann alles intern und naja. Gut.
Ja, Apple will halt auch nicht, dass irgendwelche neuen Produkte irgendwie leaken oder Features leaken und so, das ist sicherlich auch ein Problem. Also ich sag auch nicht, dass es ein leichtes Problem ist. Mich wundert einfach nur, dass das so als gegeben hingenommen wird. Und dass man kriegt schon immer irgendwie gute Anzahl von Bugs und wir gehen halt relativ fahrlässig damit um. Und das finde ich fahrlässig. Also, weil irgendwann bist du vielleicht in einer Situation, wo du halt irgendwie sagst, irgendwie, dann reiche ich halt keinen Bug mehr ein, weil es bringt ja eh nichts. Und das ist halt einfach eine ganz, ganz fiese Situation, in der du nicht sein möchtest.
Ja, soweit bin ich jetzt zumindest. Ich reiche jetzt nichts mehr ein, wenn es nicht irgendwie wirklich dringend ist.
Aber das ist doch super für Apple, da haben sie weniger Raiders, die reinkommen und insgesamt ist dann ja offensichtlich das Produkt viel stabiler.
Ja, ich meine, die Klagen sind halt schon so alt und das ist halt bis. Also es wird ja offensichtlich noch genutzt. Ja, es ist halt irgendwie schwierig, ja. Und jetzt zumindest jetzt was zum Beispiel, also ich meine, auf der anderen Seite kannst du natürlich argumentieren, ja gut, zumindest was macOS angeht, schleicht sich vielleicht so eine gewisse Bugmenge ein, die irgendwann natürlich an irgendwann auch beim Endnutzer ankommt, der dann frustriert ist. Ich meine, Entwickler sind natürlich früher frustriert, weil die natürlich auf einer ganz anderen Ebene mit dem System arbeiten. Aber wenn der Endnutzer natürlich auch genervt dann davon ist, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, so was iOS 12 zum Beispiel angeht, kannst du ja kaum damit argumentieren, dass besonders viele Nutzer jetzt angenervt sind, weil alles kaputt ist. Also ich glaube, iOS 12 war ja nun eher das Gegenteil von kaputt. Und insofern scheint zumindest da bis zu einem gewissen Grad zu funktionieren, ohne dass das System da mit in Schutz nehmen zu wollen. Ich glaube nur, der weiß nicht, ob der Leidensdruck bei Apple halt sonderlich hoch ist, da halt gegen, ja, also das deutlich mit den Konsequenzen, dass dieses ganze System über den Haufen zu werfen oder halt zu ändern, zu verbessern, zu versuchen zu verbessern, ja einen ganzen Berg an Konsequenzen hätte, der unabsehbar ist. Und weiß nicht, ob die Prioritätsliste, ob das so weit oben ist.
Zum Beispiel ein Bug, den ich seit Jahren immer wieder irgendwie treffe auf iOS, und der seit Jahren nicht gefixt wird und ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige, ist, wenn ein Anruf reinkommt und du willst Slide to Answer machen und du hast den ganz zum Ende geslidet und er nimmt den nicht an.
Mhm.
Er rutscht wieder zurück, musst du nochmal sliden, nochmal sliden, nochmal sliden, dann nimmt er ihn vielleicht an.
Das ist der Anrufschutz.
Ja, dich.
Telefonieren, sehr schrecklich.
Genau.
Nie telefonieren.
Genau.
Nie telefonieren.
Nee, ich hab jetzt auch sehr viel telefoniert. Ich hatte Hilfe unten im Lastwagen stehen, die einsortiert hat, nicht? Und dann telefoniert so, was soll als nächstes runtergeschickt werden? Und dann dem Möbelpacker das entsprechende Teil in die Hand geben. Also hatte ich halt den ganzen Tag ein Headset auf und einen Anruf offen. Und so ein richtig stabil ist so ein langer Anruf auch wirklich echt nicht. Oft abgebrochen und irgendwie Netz blöd, iPhone keinen Bock, Annahme klappt nicht. Dann sagt er irgendwie Audio-Error, weil das mit dem Kabel eingesteckt war. Und ja, Call Audio Error. So, danke. Ja, was? Nein.
So gehört sie das. Ja, war lustig, weil ich bin hier durch die bisherige alte Straße gefahren, weil ich einen Kollege um die Ecke wohnt, hab den abgeworfen. Und dann fahre ich so rein und dann sehe ich gerade, wie so ein Sixt-Sprinter da einzieht und bin ich so stehen geblieben, so, hey, kann man irgendwas machen? Und du hattest einfach Kopfhörer im Ohr und Kabel, das war alles komplett seltsames Bild, das sich mir da geboten hat. Okay.
Weil ich natürlich in dem ganzen Scheiß meine AirPods verlegt habe.
Oh no!
Ja, die hättest du aber auch nicht so lange benutzen können, wie du sie gebraucht hättest.
Richtig. Und das war technologisch herausfordernd. Und schlecht für die Möbelpacker, weil die sind die ganze Zeit angetrieben worden. Wenn man das denen nicht sagt, so nimm das, dann können sie mehr Pause machen. Na gut. Was hatten wir noch? Flexgate. Es gab vor ein paar Wochen so ein paar Geschichten, dass Leuten von manchen MacBooks oder MacBook Pros?
Ja, MacBook Pro.
MacBook Pro, dass bei denen flexible Flachbandkabelchen, was vom Body des Laptops in das Display hochwandert, das ist ja naturgemäß, muss das ja irgendwie diese Kurve mitmachen. Jetzt kennt man das vielleicht, wenn man schon mal, weiß nicht, zwei Holzklötze mit einem Strick zusammengebunden hat. Oder
ja, machen wir ja regelmäßig.
Sehr gespannt, wohin diese Geschichte geht.
Ja, ich bin wirklich sehr gespannt.
Vielleicht habt ihr mal in der Schule so ein Bucheinband gebastelt. So Buchbinderei-Geschichten habt ihr sicher mal gemacht.
Die Antwort ist nein, aber fahr fort.
Ja, okay, auf jeden Fall, wenn man so ein Gelenk designt, ja, Apple designt seit langem Laptop-Gelenke, dann ist also ein Problem, zum Beispiel bei einem Buchrücken, das ist einem sicherlich schon mal aufgefallen, bei so einem klassisch gebundenen Buch, dass wenn man das aufklappt, dass dann der Buchrücken quasi sich lenkt.
Ja.
Und wenn man das Buch wieder zuklappt, der Buchrücken sich um die Seiten schließt. Wenn man jetzt also dieses Flachbandkabel, was da zwischen den zwei Hälften von dem Laptop läuft, Vielleicht ist es aber auch so eine Geschichte, die bei Apple irgendwie in dem Design von dem iPad, dieses Wissen, dieses institutionelle Wissen, wie man jetzt so ein Gelenk designt, ist vielleicht im iPad-Design-Prozess verloren gegangen. Mhm. Ja? Und jetzt haben sie halt dieses Flachbandkabel, was zwischen den beiden Hälften des Geräts dort verläuft, zu kurz gemacht.
Sehr gut.
Das heißt, jedes Mal, wenn du das Display schließt und wieder öffnest, dann ziehst du an diesem Kabel. Es ist natürlich nur blöde festgelötet und ein bisschen Heißkleber drauf.
Klar.
Und nach einem Jahr oder so löst sich das halt auf und ist im Arsch. Und weil das alles zugeklebt ist, kaufst du dir ein neues Display für 800 Euro.
Ist sehr gut, weil ich hatte eins meiner Fächer im ersten Studiensemester von meinem E-Technik-Studium damals, war Werkstoffkunde. Und da lernt man genau sowas. Also vielleicht hilft es an der Stelle auch ein bisschen deutsche Ingenieure einzustellen, weil die haben offensichtlich in der Uni Werkstoffkunde und da lernt man genau so Sollbruchstellen, die man...
Von wegen auch hier diese Clap-Smartphones, ich soll nicht so oft, was die Messe, Messe damit da gesagt hat.
Ja,
das Samsung gibt eine Garantie von 10.000 Öffnungen und Schließungen auf das Ding. Hm. Und wenn du da drüber bist, kriegst du ein neues Display, weil das ist der einzige Weg, den sie gefunden haben. Dass du das Ding nicht in der Mitte durchbringst.
Und deswegen kostet es $2.000.
Naja, auf jeden Fall dieses Flexgate von dem MacBook Pro hat mal iFixit nachgeschaut, woran das liegt, nämlich dass das Kabel zu kurz ist und da zu viel Stress auf die Verbindung geht, wenn das geklappt wird. Und jetzt haben sie nochmal nachgeschaut bei einem neueren Exemplar und siehe da, das ist ein Millimeter länger, das Kabel.
Wupp, wupp.
Leo, darf das sein, dass in Johnnys Design Studio mal so ein Kabel zu kurz gerät?
Naja, was heißt, darf das sein? Also die Frage ist halt, warum ist es passiert, ist eine Frage. Offensichtlich haben sie es ja auch beim 2017er Modell nicht gefixt. Also die Problemberichte scheinen relativ verzögert angekommen zu sein. Also das 2016er ist das erste Modell gewesen, was mit diesem spezifischen Flachbandkabel-Problematik wohl aufwartet. Und das scheint zu spät angekommen zu sein, dass das ein ernsthaftes Problem ist. Nachdem es dann angekommen ist, hat es Apple offensichtlich korrigiert durch die Verlängerung. Man kann es zumindest vermuten. Also wir wissen es ja noch nicht. Die 2018er Modelle sind ja jetzt noch kein ganzes Jahr alt. Mal sehen, ob diese 2 Millimeter oder was es sind, mehr Länge, ob die ausreicht, um das nachhaltig zu stabilisieren und nachhaltig das Problem auszuräumen, ist halt bis jetzt noch mit Fragezeichen versehen. Das besonders unangenehme an der Situation ist halt, dass einfach Apple noch so gar nichts dazu gesagt hat. Das heißt also auch die 2016er, 2017er Modellgeneration, also alle, die das jetzt erwischt, die eben, also ich falle ja da auch rein mit meinem MacBook Pro, aber ich habe das Problem bislang nicht. Mal sehen, ob es noch kommt. Die es erwischt, die sind im Moment halt auf sich angewiesen, sprich müssen unter Umständen den sauren Apfel beißen, das Display reparieren zu lassen, wenn das Problem dann auftritt. Wie gesagt, bei mir passiert es nicht und ich würde mal behaupten, ich klappe das mehrfach jeden Tag zu und zwar wirklich jeden Tag, seit ich es 2016 gekauft habe, also seit über 2 Jahren und habe bis jetzt kein Symptom in dieser Hinsicht, also wie immer bleibt offen, wie viele Geräte das erwischt und ob es jeden früher oder später erwischen muss, es steht auch nochmal auf einem anderen Blatt. Es ist definitiv ein Problem, aber wie immer unklar halt in welcher Größenordnung. Und es wäre halt gut, also das schreit also, auch nach, es schreit eigentlich nach so einem dieser Probleme, bei dem Apple früher oder später, meistens eher ein bisschen später, halt einfach ein Reparaturprogramm auflegt und sagt so, jetzt bringt das halt vorbei und dann machen wir das neu. Und bei manchen haben sie es offensichtlich auch dann auf Kulanz oder was auch immer halt gemacht.
Man sollte vielleicht noch zu sagen, also es scheint so eine, der Bildschirm reißt da nicht einfach ab oder so. Also das Bild geht nicht aus, sondern es scheint so eine ungleichmäßige Ausleuchtung.
Ja, das ist so das erste Zeichen, das was im Argen ist. Und wenn du halt Pech hast, kann es dann irgendwann sein, dass es also wahrscheinlich
komplett ausfällt.
Ja, es kann schon sein, dass dann der Punkt kommt. Ich meine, auch da ist wieder, wie viel Leuten, also ja, also das sind wahrscheinlich mehrere Stufen. Also wenn halt diese ungleichmäßige Ausleuchtung unten ankommt, da kann man wahrscheinlich damit rechnen, dass ja irgendwann später dass auch vielleicht mal dann das Display ganz weg ist.
Also aber es sieht danach aus, als würde halt die Hälfte von den Backlight-LEDs ausfallen. Weil wahrscheinlich da halt einen Trace von entweder auf dem Flachbandkabel oder bei der Lötstelle dann in den Eimer geht und dann folgt halt der Rest und das Signal und dann ist halt vorbei.
Ja.
Aber das, vielleicht ist das auch so ein Radar-Problem. Vielleicht benutzen sie Radar auch für Hardware-Issues. Ja? So hier, Laptop-Tastatur, unbenutzbarer Schrott. Ja, ja, mach mal später. Schick mal Sys-Diagnose.
Ja.
Ach ja, die Tastatur.
Keine Sendung ohne die Tastatur.
Keine Sendung ohne Tastatur.
Bis es fixen. Ja,
du bist jetzt im dritten Jahr. Mal gucken. Gucken, wie viele Jahre wir noch drüber sprechen. Also
große Hoffnung auf dieses 16 Zoll MacBook Pro.
Ja, aber ich meine, das heißt ja immer noch, dass da andere Modelle immer noch verkauft werden.
Ja, ja, also ja, ja. Aber ich meine, solange die nicht verschwunden sind, kann halt auch keiner sagen, hier, das war Desaster.
Richtig.
Ja.
Ja, bis dahin musst du immer nur sagen, ist leiser die Tastatur. Ja. Die dritte Generation und die ist leiser. Leute fanden es zu laut. Alles gut.
Ich meine, wie schwer kann es sein, so eine Tastatur? Jeder China-Laptop hat doch eine Tastatur.
Ja, aber die sind doch alle nicht gut. Also ganz,
aber wenigstens so, dass die Tasten mehr als einen Monat in Gegenwart von Krümeln funktionieren.
Ja.
Ja, aber ich meine, es gibt ja diese und jene Probleme. Also ja, das mit den Krümeln ist natürlich ein bisschen doof, aber umso enger, kleiner du die machen willst, umso
willst du halt nicht.
Irgendwann ich würde so gern diese verdammten Statistiken sehen, echt. Weil dann könnten wir mal drüber sprechen. So, weil es gibt diese internen Statistiken.
Die Statistiken, die lügen aber auch. Ich habe ja mal...
ja gut, weil sie Leo nicht bei der
weil ich nicht herunterfalle.
Leo macht die ganzen Statistiken kaputt.
Nee, das meine ich nicht. Ich habe ja mal, was war das denn? iPhone 6S Plus, glaube ich, habe ich ein, zwei Mal getauscht wegen Sachen. Und der Genius an der Bar, der meinen Schadensfall aufgenommen hat, der hat dann auf seinem iPad geklickt, hier folgendes Problem, und hat da reingeschrieben, weiß nicht, GPS geht nicht. Das war diese O2 und GPS und Blödsinnsgeschichte.
Oh ja.
Aber es gab halt keine Kategorie für mein Problem. Da hat er sich halt irgendeine so lottomäßig ausgedacht, so, keine Ahnung, Bildschirm schlecht oder
irgendwas, ja. Ja, klar.
Und um einen Grund zu haben, um es auszutauschen, das heißt, dieser Austausch ist völlig in die falsche Statistik reingerutscht.
Ach so, meinst du, ja, okay.
Weil das nicht vorgesehen war, weil da niemand dran gedacht hat, dass irgendwie hier komische Euro-Frequenz mit hier dem Dings, nicht mal, Tesla, hier Tesla Model 3 CCS-Charger. Die Hälfte geht offensichtlich nicht. Oder manche Autos gehen nicht an allen Chargern, weil irgendwie das XML, was sie da über Powerline, über den Stecker schicken, halt irgendwie einen Großbuchstaben drin hat oder so ein Quatsch.
Ja, schwierig.
Ja, also das ist so, ehrlich. ja,
Software
schwierig, XML schwierig, Powerline auf keinen Fall.
Ja.
Am besten. Aber kommen wir vielleicht demnächst mal drauf, wie man durch so ein Haus sein WLAN verlegen kann. Gut, FlexGate, wenn ihr betroffen seid, guckt mal, dass ihr das vielleicht auch frühzeitig gelöst bekommt, bevor es ganz ausfällt. Also wenn das Backlight fleckig wird, dann schlecht.
Ja, also im Moment bleibt einem halt nicht viel, als in den Store zu gehen, soweit möglich man einen in seiner Umgebung hat und halt in Ruhe das Problem vorzutragen und darauf zu hoffen, dass da jemand freundlich und kulant auf der Gegenseite ist. Also wer da mit Zorn und Wut im brannten Kopf reinrennt, der wird wahrscheinlich nicht sonderlich viel glücklicher rausgehen, weil ich glaube...
Das hat dir noch nie geholfen.
Ja, das ist
das hat in keinem Lebenssituation
abgesehen davon, dass das sowieso nie hilft wahrscheinlich oder sehr, fast nie helfen wird, ist es halt bei diesen Problemen besonders schlimm, solange sie halt nicht anerkannt sind in irgendeiner Form praktisch auch intern. Es gibt auch, weiß nicht, also zumindest noch bis jetzt nicht nach außen gedrungen, ob intern kommuniziert wird, dass das ein Problem ist und dass wie man das handzuhaben hat. Insofern kann man nur argumentieren und berichten und erzählen und bitten, dass das gemacht wird.
Zorn ist aber auch ein elementarer Bestandteil von vielen Filmplots. Ne, zum Beispiel der unglaubliche Hulk. Was wäre diese ganze Geschichte ohne Zorn?
Ja.
Dann würde da Tim Cook hergehen und sagen, pardon, Tim Apple würde hingehen und sagen, so, don't be so angry.
Ja.
Und dann sitzt da der Banner sitzt dann einfach da in seinem Büro und weiß nicht, schreibt irgendwie so einen Monatsreport oder so.
Ja, genau.
Weniger Hulk-Time.
Ja.
Aber das Lustige ist, weil, wir haben ja auch letzte Woche über die Batteriegeschichten im iPhone ein bisschen was gehört. Also, dass Apple jetzt scheinbar auch iPhones repariert, die eine inoffiziell getauschte Batterie in sich führen. Also wenn du irgendwo mal zum Händler um die Ecke gegangen bist und dir irgendwie so eine Batterie in dein iPhone reinschrauben lassen hast, die nicht offiziell irgendwie von Apple ihren Segen erhalten hat, dann hat Apple teilweise in den Stores halt die Reparatur von anderen Fehlern in diesem Gerät abgelehnt, weil die Batterie, haben wir auch hier schon mal drüber gesprochen. Und das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, die ist letzte Woche durch die Presse gegangen, aber letztendlich ist es auch noch nicht bestätigt worden. Ne? Also es ist glaube ich, ein Bericht irgendwie von einem französischen Magazin gewesen, der gesagt hat, ja, Apple scheint jetzt auch Geräte zu reparieren, die mal eine inoffizielle Batterie, also so eine nicht offizielle Batterie führen. Aber ich glaube, es ist noch nicht offiziell. Also
aber das wird doch Apple, glaubst du, dass Apple sowas bestätigt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn du da reinkommst, unglücklich bist, weil dein Akku von 12 bis mittags hält, weil du dir so einen Scheiß-Akku hast einbauen lassen oder da jemand gepfuscht hat oder keine Ahnung was, dass
vielleicht,
Apple
ja.
sich darauf hin, dazu hinreißen lässt, vielleicht auch mit einem internen Memo, das rumgegangen ist, dass man sagt, wir wollen, dass unsere User die beste Experience mit ihren Systemen haben und vielleicht wussten die es nicht besser und haben es deswegen beim Handyshop um die Ecke machen lassen. Deswegen tauschen wir jetzt das Ding aus, damit der User wieder glücklich ist und sich das nächste Mal wieder ein iPhone kauft. Aber die werden doch jetzt nicht sagen, was, du hast dir einen scheiß Akku um die Ecke einbauen lassen? Bitte komm doch offiziell zu uns. Wir tauschen dir das aus, sondern weil dann steht morgen einfach jeder da und lässt sich das umtauschen, scheißegal, ob berechtigt oder nicht.
Nicht umtauschen, sondern überhaupt in der Lage zu sein, Service zu erhalten.
Mhm.
Das heißt, du hast eine No-Name-Batterie einbauen lassen und zerschlägst den Screen, gehst zu Apple und sagt Apple, kriegst hier einen neuen Screen, weil du hast eine schlechte Batterie.
Mhm.
Das machen sie jetzt nicht mehr.
Ja, scheinbar. Also, ja, du hast recht, vielleicht werden sie es nie offiziell bestätigen und immer in so einem Schwebezustand belassen oder so. Aber wir haben noch kein internes Memo darüber gesehen. Also zumindest habe ich nichts gelesen. Leo, korrigier mich, wenn ich da irgendwie.
Ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es kann schon sein, dass das ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich kann schon sein, dass das. Ich vermute, wenn sie das wirklich ändern, dann müssen sie es zumindest ja intern kommunizieren in breiterer Form, mindestens mal in die Stores. Ich meine, man kann es auch einfach ausprobieren, wenn man eine falsche Batterie drin hat, falsche Batterie in Anführungszeichen, keine Originalbatterie drin hat. Dann halt mal einen Schaden hat, wird man schnell merken, ob es dann repariert wird oder nicht repariert wird.
Zeigt das System den Batteriestatus an, ey, du hast eine No-Name-Batterie drin, war da was?
Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass Apple mit seinen Diagnose-Dings relativ schnell prüfen kann. Ansonsten siehst du ja meistens, also wird es ja spätestens, wenn halt das Display dann ab ist, dann siehst du ja auch, was für ein Akku drin ist. Und ich glaube, da kann man dann relativ schnell, ich meine, vielleicht ist es auch schon Leuten gelungen, mit einem guten Nachbau, der irgendwie so in der Fabrik nebendran vom Band gefallen ist, die Akkus für Apple fertigt, dann, dass du da vielleicht natürlich auch durchkommst. Weiß nicht, ob das zwangsweise zu 100% von der Diagnose-Software in irgendeiner Form erkannt wurde. Schon vorher weiß ich nicht. Oder ob das dann erst bei der Reparatur meistens wieder als Rückläufer kam. Hier, das wollen wir nicht, machen wir nicht, weil falscher Akku, also kein Akku von uns drin. Weiß ich nicht, fremd einwirken.
Also ich habe es nochmal nachgelesen. Also MacRumors meint, Dokument gesehen zu haben, ein internes darüber, aber es ist nicht veröffentlicht.
Ja.
Okay. Also,
es gibt einfach eine Sparte von Serviceleistungen, die Apple einfach nur intern kommuniziert. Und ich glaube, das ist natürlich ein Weg, um dann auch jederzeit diese Vorgabe einfach zu ändern und sagen, nee, das hat uns halt zu viel Scherereien gegeben. Und zwar, glaube ich, auch in dem MacRumors-Artikel, dass da also unter dem Store-Mitarbeitern, die nicht allzu glücklich darüber waren, weil die nicht unberechtigte Sorge, dass ihr das Ding um die Ohren fliegt, die ist ja durchaus da. Wir haben ja da als Apple seine eigenen Akkutausch auf Hochtouren Aktionen letztes Jahr gehabt hat mit 30 Euro Akkutauschen. Da sind ja auch ein paar von den normalen Akkus mal explodiert zwischendurch oder zumindest in irgendeiner Form die Reparatur ist schief gegangen und entsprechend irgendwie Store-Räumen und großes Drama und Medienaufmerksamkeit und so weiter. Das sind natürlich, also mit den Akkus ist halt nicht zu scherzen. Und wenn du da natürlich irgendeinen Akku drin hast, ist mit dem dann natürlich noch weniger zu scherzen. Also ist es eine Schwierigkeit.
Es gibt halt einen Punkt, und ich glaube, den haben wir auch schon mal festgehalten hier. Ich meine, also wenn du dich als Apple hinstellst, und diese Geräte dann zurücknimmst, an denen irgendwie mal rumgefuscht hat, um das jetzt mal leicht negativ zu betonen, dann ist es halt, ist halt wirklich schwierig, was dann noch sonst noch so kaputt gegangen ist bei der Reparatur, ne? Also ich man kann den Standpunkt schon nachvollziehen, dass du da vielleicht keine oder die Annahme von Geräten verweigerst, wo du halt irgendwo meinst, dass diese Komponenten, die dann beispielsweise eingebaut wurden, irgendwas anderes kaputt gemacht haben. So, also ich kann das durchaus, also den Standpunkt kann man durchaus nachvollziehen.
Natürlich. Ja, sicher. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch einfach sinnvoll zu sagen, hey, wir machen das, weil beim Kunden bleibt das natürlich gut hängen am Schluss.
Natürlich.
Also das ist letztlich einfach eine sehr positive, eine sehr sinnvoll, einfach aus Apples Sicht, glaube ich, unterm Strich rechnet sich diese Entscheidung zu sagen, wir machen's. Auch wenn wir jetzt beim Paar vielleicht halt, wenn dann halt beim Paar da irgendwas schief läuft, ist das dann unterm Strich auch wurscht, aber den Kunden, den hast du auf jeden Fall gewonnen für wahrscheinlich sehr lange Zeit. Und
ja, sicher nicht, oder andersrum, den nicht, Kunden, den du wegschickst, den hast du definitiv nicht gewonnen.
Ja, also ich meine, das ja. ist halt, ja, also ich meine, ich glaube, das war bei Leuten, also das war sehr schwierig vermittelbar zu sagen, hey, dein Akku ist irgendwie fremd. Weißt du, Leute rennen halt im Mediamarkt und lassen sich den Akku tauschen und dann gehen sie zu Apple und Display ist kaputt und dann sagen die, ja, es ist nicht unser Akku. Und dann sagen die Kunden natürlich irgendwann,
aber ich habe ja auch den Akku tauschen lassen und nicht das Display. Also das versteht ja auch jemand, der technisch nicht versiert ist, versteht ja den Zusammenhang nicht. Ist so, warum sollte mein Display kaputt sein, weil ich einen anderen Akku drin habe, dass da vielleicht jemand gepfuscht hat oder das Display innen verkratzt hat, in Elektronik, whatever.
Das ist alles nicht vermittelbar.
Das verstehst du ja nicht.
Ja, ja. Das ist einfach schwierig. Also ich glaube, dass es für Apple sinnvoll ist, das zu ändern und die einfach zu nehmen und zu sagen, komm, das machen wir jetzt und auch auf Gedeih und Verderb. Mhm. Und ist, glaube ich, schon die sinnvollere Herangehensweise.
Nun, Bits und so kommt heute auch wieder mit freundlicher Unterstützung von Blinkist. Und bei Blinkist könnt ihr die Kernaussagen von Sachbüchern in 15 Minuten zusammengefasst anhören oder lesen. Je nachdem, was ihr möchtet. Wenn ihr, so wie ich, Podcasts immer auf 53-fache Geschwindigkeit hört, dann könnt ihr da auch noch ein bisschen mehr Zeit sparen. Ihr bekommt da die Kernaussagen zusammengefasst und könnt euch überlegen, ihr bekommt einfach mehr Durchsatz an neuen Ideen, an neuen Informationen, an Sachbüchern, an Themen, die ihr vielleicht mal so ein bisschen, also ich finde es ganz interessant, um mal zum einen zu sehen, möchte ich vielleicht das Buch auch wirklich nochmal komplett in der Tiefe lesen oder sehe ich gleich, das Thema ist für mich so nichts. Zum Beispiel habe ich mir angehört, dieses Aufräumbuch von Marie Kondo.
Ja.
Jetzt ist das Problem, ich habe das ja eigentlich befolgt, was sie sagt. Ne? Ich habe jetzt in der Blinkist-Zusammenfassung habe ich gehört, ich muss jedes Ding, was ich besitze, muss ich in die Hand nehmen. Okay, check, habe ich gemacht. Ich habe hier alles einmal in die Hand genommen und muss dann entscheiden, macht mich das glücklich oder nicht.
Yep.
Und bei ganz vielen Sachen habe ich mir gesagt, nee, das ist gut. Zum Beispiel habe ich ein Panini-Album von Alf vom Planeten Melmac und zwar vollständig.
Ich weiß überhaupt nicht, was ich darauf antworten soll.
Du musst sagen, was letzte Preis. Ja? Weil
nein.
Das macht mich sehr glücklich, weil ich habe damals diese Alf-Sammelbildchen gesammelt.
Ja, ja.
Und es macht mich sehr glücklich, jetzt wieder zu sehen, dass ich das vollständig ausgefüllt hatte.
Ich bin da einfach der Halteanspieler dafür. Also dieses ganze Sammelzeug, das macht außer bei Blutskopferin einfach keinen Sinn. Aber ja, verstehe ich komplett. Also gerade so, wenn du so Selbstoptimierungsbücher liest, also viele davon sind halt ganz schöne Schinken. Und wenn du jetzt aber halt in der Lage bist, in einer Viertelstunde so das Grundkonzept zu verstehen und dir dann da schon mal Gedanken machen, funktioniert das für mich? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ich hab jetzt bei Blinkist das Getting Things Done Buch nochmal, ich habe das schon mal gelesen und halt alles vergessen und noch Chaos und alles schrecklich, habe ich jetzt nochmal für mich durchgehört, nochmal zu überlegen, macht dieses Konzept für mich Sinn, weil ich schon wieder alles vergessen habe und jetzt nochmal feststellt, ja, ich schon. und dann sage ich mir, ich könnte jetzt anhand dieses 15 Minuten dieser Zusammenfassung könnte ich jetzt damit loslegen, kann jetzt aber halt auch für mich entscheiden, ich möchte das nochmal Step für Step im ganzen Buch machen. Und tatsächlich, ich bin ja auch jemand, der hört gerne Sachen auf 1,7 bis 2-facher Geschwindigkeit, so Podcasts, ist bei Blinkist tatsächlich nicht so. Ich finde die schon, diese Buchzusammenfassungen, die sind schon so konzentriert, dass ich mir tatsächlich da die komplette Zeit nehmen will, die Geschwindigkeit, die der Sprecher das vorliest, zu nehmen, um das zu verarbeiten, weil da steckt in die, also da, du hast ja oft in so einem Buch, da liest du so 3-4 Sätze und so, die hätte man sich sparen können. Das ist halt in diesen Blinks nicht so, weil die sind halt schon so runterkondensiert, dass man einfach, da ist in jeder Satz, ist halt irgendwie wertvoll. Und ich brauche das, also ist eine der wenigen Sachen, da brauche ich tatsächlich wirklich die nur ganz normale Geschwindigkeit, dass ich am Ende so eines Buches sage, aha, ich habe alles mitgenommen, was da drin war.
Und ich kann mir jetzt halt überlegen, wenn ich das, hier die Kondom-Methode mir anhöre, ich kann wahrscheinlich froh sein, wenn ich jemals wieder umziehen sollte, dass ich hier auch mit nur 7 Sprintern wieder rauskomme. Das ist ja auch ein Ziel.
Ja.
Ihr könnt mal kostenlos testen sowieso. Ihr geht auf blinkist.de/spitz. Das ist blinkist.de/spitz für 25% Rabatt auf das Jahresabo. Über 2500 Sachbuchtitel. Monatlich kommen 40 neue dazu. Text und Audio in 15 Minuten jeweils zusammengefasst. Herzlichen Dank für die Unterstützung an Blinkist. Nun, immer wenn der Mark Zuckerberg anfängt zu bloggen, dann muss man seine Bullshit-Schutzbrille aufsetzen.
Ach ja?
Ja. Und das war jetzt eine Geschichte, die habe ich diese Woche nicht verfolgt. Ich habe nur gesehen. So, er sagt, Facebook macht einen Pivot zu Privacy. Da habe ich mir gedacht, don't believe his lies. Ich bin raus hier.
Servus. Okay.
Was hat er denn gemeint, Leo? Was war da der tiefere Inhalt?
Naja, der Typ ist, also es ist natürlich viel Kaffeesatzlesen dabei, weil offener Brief, Blogpost, was soll man dazu sagen? Mhm. Was da die angemessene Form? Ich vermisse Steve Jobs, der Beiträge schreibt. Die waren nämlich, hatten deutlich mehr Unterhaltungswert. Aber ja, ich glaube, letztlich hat er etwas zu Papier gebracht, was sich nicht mehr groß, wie soll man sagen, verbergen lässt, nämlich dass das klassische soziale Netzwerk so ein bisschen an Ecken schabt und nicht mehr vorankommt und dass viel davon, was über klassische soziale Netze wie Facebook auch gelaufen ist, inzwischen längst eigentlich von dem abgelöst wurde, was man vielleicht klassischerweise als Messaging bezeichnet. Vorher schon als Messaging bezeichnet hat und jetzt immer noch als Messaging bezeichnet. Also entweder 1:1 oder halt natürlich auch Gruppenkonversationen. Und Facebook hat sich ja da in dem Bereich auch ordentlich eingekauft. Instagram ist bis zu einem gewissen Grad ja auch Messaging, wenn man so will. Dass Facebook, glaube ich, schon sehr lange weiß darum, dass da an dem Newsfeed gegraben wird und die Leute eigentlich, viele Leute eigentlich lieber diese kleineren, anderen Wege zu kommunizieren suchen. Und ich meine, Snapchat ist ja vor Jahren praktisch schon die von Facebook dann auch als Bedrohung wahrgenommene Alternative gewesen, die halt eine ganz andere Form von Kommunikation oder eine ganz andere Form von sozialem Netzwerk dargestellt hat. Und ich meine, Snapchat ist natürlich nochmal eine eigene Geschichte, weil das ist sehr interessant eigentlich. Snapchat ist ja auch, ist irgendwie sehr schnell sehr groß geworden und ist dann einfach auf dem Level geblieben und scheint sich bis jetzt nicht mehr weiter zu bewegen, wenn man so will. Was er letztlich runterbricht, ist halt, dass er einen Privacy-Fokus, ein soziales Netzwerk mit Privacy-Fokus sich da aufdröselt. Das ist ein sehr langes Posting, was in sehr viele verschiedene Sachen reingeht und auch in andere Bereiche plötzlich abschweift, wie Interoperabilität, was ein interessanter Nebensatz ist, der aber wahrscheinlich nur darauf hinausläuft, dass damit gemeint ist, dass halt WhatsApp, Facebook Messenger und Instagram Direct Messages halt in irgendeiner Form zusammenspielen, was wir ja im Vorfeld auch schon gehört hatten.
Ich dachte jetzt eher so in die Richtung Adium. dass du deine ICQ und deine ja, IM zusammenbekommst.
Facebook hatte doch XMPP, waren die ja mal vor langer Zeit gut dabei, aber das ist ja alles lange, frühe Historie, längst in begrabenen Kisten. Dass Facebook, glaube ich, den Plan hat, diese drei Plattformen, diese drei Messaging-Plattformen, ich bezeichne die einfach mal weiter so, auf eine Plattform zusammenzufassen, auf eine Basis zu stellen. Das war ja vorher, ist ja vorher schon rumgegangen, so als Gerücht oder sagen wir mal als sehr, sehr bestätigtes Gerücht, wenn man so will. Und das wird aus seinem Posting, also ich meine, das wird auch da nicht klar irgendwie ausgedrückt, aber ich denke, das kann man da auch hinauslesen, dass das jetzt letztliche Ziel ist, diese drei, weil Facebook, das Interessante ist, dass Facebook jetzt die großen Konkurrenten, die Facebook offensichtlich wahrnimmt oder gegen die halt die Stoßrichtung geht, sind letztlich in USA und in vielen westlichen Ländern ist es halt iMessage und als eigenes System und iMessage vor allem auf dem iPhone mit dem Sonderrolle, dass es halt einfach die Nachrichten-App ist, die halt SMS und alles da unter einen Hut wirft und das andere ist halt WeChat. In der östlicheren Ecke des Globus. Das heißt, das sind irgendwie was Facebook oder was zumindest Zuckerberg offensichtlich als Bedrohung jetzt wahrnimmt und der große Konterangriff ist halt seine zwei Monsterplattformen plus Instagram zu verbinden. Und ich meine, wenn du überlegst halt, wie viele Leute WhatsApp und Facebook Messenger benutzen, und wenn du die einfach bündelst, hast du einen solchen massiven Berg an Nutzern. Und wenn du dann halt diese Plattform benutzt, um da halt deinen ganzen Messaging-Kram drumherum zu spinnen, also halt, dass du mit Unternehmen kommunizierst, dass Unternehmen mit dir kommunizieren, dass du natürlich da auch eine Handelsplattform drauf aufbauen kannst und dass Leute halt darüber Geld verschicken und eben Waren kaufen und in irgendeiner Form austauschen, dann hast du natürlich eine interessante Plattform. Und da ist es dann Facebook wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad auch egal, wenn die einzelnen Nachrichten Ende zu Ende verschlüsselt sind und damit nicht mehr einsehbar sind und du nicht mehr diese Form der Werbung schalten kannst, die du halt im Newsfeed schalten kannst, in dem in Anführungszeichen alles öffentlich ist.
Aber genau, also das ist ein guter Punkt, weil du musst ja sehen, dass der Newsfeed bleibt, die Instagram-Likes bleiben,
da, ja.
Die
ja,
Facebook-Buttons übers Web verteilt, die bleiben,
natürlich,
die Shadow-Profiles bleiben.
Natürlich,
also,
natürlich.
Das sind alles Sachen, die sich nicht geändert haben. Und das, was jetzt als Privacy-Focus verkauft wird, ist letztendlich, wenn man da ein bisschen zynisch auch drauf schaut, ist es halt, sie haben halt einen Weg gefunden, das halt mit ihren Business-Interessen unter einen Hut zu bekommen, jetzt nach langer Zeit. Ja, also das ist ein Teil, der sich in das Geschäfts die Geschäftspflege integrieren lässt, so. Und das ist prinzipiell auch positiv, kann man über die Verschlüsselung sagen. Man muss auch beachten, dass die Zusammenführung von diesen drei Chat-Plattformen ist relativ offensichtlich auf der Hand liegt, dass, wenn das mal so ein verwebtes Geflecht geworden ist, dass sich das sehr schwer wieder auseinanderbrechen lässt. Also es ist durchaus keine Verschwörungstheorie zu sagen, irgendwie, wenn es alles erstmal so unter einem Hut ist, dann kann man diese Firmen auch eher schwierig so abspalten und aufbrechen, wie US-Präsidentschaftskandidaten das beispielsweise die Tage gesagt haben. Also das ist auch ein relativ gutes System, um das so ein bisschen zu festigen in ihren Standbeinen. Deswegen, also es ist jetzt prinzipiell keine Lüge, sondern es ist halt einfach eine interessante Darstellung der neuen Aktivitäten, die sie machen und der Tatsachen, die sie schaffen damit.
Remember Sammy Jenkins?
What?
Don't believe his lies.
Ah.
Wichtige Hinweise, die man beachten sollte.
Mhm.
Und für Sammy ist das auch schlecht ausgegangen. Das Problem ist natürlich, wenn sie, das haben sie ja mit ihrem, ich weiß nicht genau, wie das Produkt heißt, sie haben ja durchaus diese Integration von eine API für Businesses, die über Facebook Messenger mit ihren Kunden kommunizieren wollen. Das haben sie ja, glaube ich, in den USA schon gestartet. Ich habe das noch nie in echt gesehen, aber das war so die Idee, dass du eben als Firma deinen Kundendienst über einen Chat im Facebook Messenger machen kannst und dann kannst du halt das verknüpfen mit, hey, Kunde so und so hat Schuhe gekauft, er hat ein Problem mit seinen Schuhen, will die zurückschicken und dann kannst du eben nochmal Spam reindrücken, ey, du magst auch Schuhe. Ja, und
ja.
Und das ist natürlich auch diesen Kommunikationskanal zu besitzen, wurscht, ob der jetzt verschlüsselt ist oder nicht, einfach diesen Zugang zur Kundschaft zu gewähren oder eben nicht, das können sie sich dann eben bezahlen lassen. Und ich denke, vielleicht ist da sogar, also ja, die Telekom Carrier, die sind jetzt auch nicht die feinsten Herrschaften, so was solche Dinge angeht, aber wäre es da nicht trotzdem auch schön, wenn RCS doch noch abhebt und dass man eben systemübergreifend, netzübergreifend einfach über RCS mit den Telefonnummern kommuniziert.
Und das war dieses Unverschlüsselte, ne?
Ja, das ist egal.
Nee, ich weiß nicht, ob das so schön ist, ob er das abheben würde. der Facebook-Move ist natürlich auch, also selbst, nehmen wir mal an, du kannst dann wirklich irgendwie, also die Metadaten, die da abfallen, die sind auch nicht wirklich gewinnbringend. Nehmen wir das mal an, dass die nicht so gewinnbringend sind. Es ist halt ein inhärenter Vorteil, dass du halt Leute auf deiner Plattform behältst. Also, dass die nicht wegziehen, woanders hingehen. Da musst du halt keine 20 Milliarden in ein nächstes WhatsApp irgendwie stecken. Also, das ist, es ist schon, du darfst nicht vergessen, dass das jetzt kein Schritt in eine Richtung ist, in der es jetzt Facebook schlechter gehen wird oder so. Es ist durchaus, ja, mit ihren Geschäftsinteressen einfach vereinbar geworden. Also eine relativ ein bisschen andere Ausrichtung, wie die halt jetzt stattfinden, aber es betrifft halt diesen einen Teil, den es betrifft. Ja, der ist jetzt durch den Blogpost mal kommuniziert worden und ich meine die Umsetzung und so weiter, das werden wir alles nochmal sehen, wie das drauf hinausläuft.
Aber es ist schön, so ein bisschen zu sehen, dass sie ein bisschen das Problem erkannt haben, dass sie die Hosen ein bisschen voll haben. Man sieht immer wieder solche Zahlen durch die Gegend geistern, so Facebook hat in den USA irgendwie 20% der jungen Leute verloren und solche Sachen.
Mhm.
Ja, fein. Aber also ja. Nicht zurückkommen. Nicht.
Ja, in den USA verloren. Die letzten Quartalszahlen haben aber gesagt, dass sie irgendwie nochmal, keine Ahnung, 20 Millionen irgendwo gewonnen haben. Also aus anderen Teilen der Welt. Also dem Facebook. Das ist relativ bizarr. Also dieses 2018er Jahr war ja echt auch dramatisch für Facebook, muss man schon echt sagen. Also ich weiß nicht, welche andere Firma diese Art von Niederschlägen einfach weggesteckt hätte und trotzdem noch stehen würde. Das muss man wirklich mal sagen über das letzte Jahr für Facebook. Und Facebook gewinnt Nutzer. Also weiterhin. Also die mögen nicht in den USA und es mag da mit der jungen Generation auch ein gewisses Problem geben, aber insgesamt, das alles, was an Facebook-Properties dort draußen rumschwirrt, das wächst und das ist stagniert nicht und so. Das ist auch mal festzuhalten.
Irgendwann sind halt die Leute aus.
Ja, klar.
Und wenn die halt sich mal ihren Rücken dem Facebook kehren, sollen sie halt am besten nicht zurückkommen und sich nicht von irgendwas anderem neues shiny Objekt einfangen lassen. So hier, Messenger kann jetzt auch mit deiner Bank sprechen. Hey, Geld über Messenger schicken, super Idee.
Nein. Hat Messenger nicht den Dark Mode irgendwie in die Beta gepackt oder? Nee, Slack war das, oder? Slack war das dieser Tage.
Ja, aber ich meine, das ist halt, also ich meine, Facebook den Rücken zu kehren, also ist halt eine Sache, aber ich meine, WhatsApp und Instagram den Rücken zu kehren, ist nochmal eine ganz andere Sache. Also das ist, irgendwo wird es dann halt einfach schwierig und ich.
Instagram, habe ich mir Basti Stories angeschaut, jetzt macht er keine mehr.
Ja, gerade keine Zeit dazu.
Zeit, du musst mal an deinen Online-Auftritt denken.
Ja, also ganz im Ernst, ich habe eine Zeit lang das sehr, sehr exzessiv gemacht, war sehr gut für meine Followerzahlen. Und habe ich kurz auf mein normales Konto geschaut und festgestellt, verdammt nochmal, das korreliert einfach nicht miteinander. Mehr Followerzahlen ist einfach nicht mehr Income und dann habe ich gesagt, ja, dann halt weniger Fokus darauf. Also es ist schade, weil man kann natürlich da schon sehr, sehr schön einfach Sachen teilen. Und das macht auch sehr viel Spaß, aber man muss halt trotzdem die Zeit dafür
haben. Das ist ja auch eine Währung, deine Insta-Follower.
Ich weiß, ja? Ich weiß.
Ich habe so einen Ausschnitt gesehen aus so einer deutschen Trash-TV-Serie, Reality-Shit, und der Insasse wird dort entlassen. Ja, und seine erste Frage an seinen Begleiter, der in der Außenwelt gesessen ist, war so, und wie viele neue Follower habe ich auf Instagram?
Ja, aber
das war sein einziger Grund, in diese Trash-Sendung zu gehen. Das ist so wie auf irgendeiner Clickfarm Fake-Instagram-Follower zu kaufen.
Ja, aber es ist heutzutage wichtig. Ich meine, wenn wir da schon gerade abschweifen, so dieses sich auf Instagram und Co. für ich sag jetzt mal, Follower und Likes zu prostituieren, ist halt, das macht man halt, also das ist einfach eine Währung geworden. Und so, umso geiler dich darstellen kannst, umso besser ist es, ist die ganze Geschichte. Und das mögen wir jetzt alle irgendwie scheiße finden und die ganzen Plattformen, alles schrecklich, aber es haben ja tatsächlich jetzt gerade Leute geschafft, zu sagen, pass mal auf, ihr wollt euch besonders geil darstellen, räumt mal irgendwie eine Ecke bei euch in der Nähe auf, die immer vollgemüllt ist. Also nicht zu Hause, sondern irgendwie ein Park oder ein Strand oder keine Ahnung was. Postet ein Foto, wie es vorher aussah. Postet ein Foto, wie es nachher aussah mit euch drauf. Und den ganzen Müllsäcken, wo ihr den Müll zusammengesammelt habt. Und dann chattet ihr es auf Instagram mit irgendeinem Hashtag. Irgendwie Trashtag heißt der Hashtag. Und was ein guter Hashtag für jeden Hashtag ist einfach. Und plötzlich siehst du halt massenweise Leute, die nichts anderes zu tun haben, als für ihren Instagram-Fam irgendwie Müll wegzuräumen. Einfach mega gut. Also man kann ja diese Social Networks hassen, aber das finde ich sehr gut.
Ja, aber dann hast du wieder TikTok oder sowas.
Ja.
Und da wird ja auch manche von diesen Posts bei TikTok.
Ja.
Die haben so einen Hinweis unten dran, so bitte nicht nachmachen, gefährlich.
Ja.
So. Dann, ohne angemeldet zu sein, flippe ich da durch und der zeigt mir auch solche Posts, wo drunter steht, bitte nicht nachmachen, gefährlich.
Ja.
Der erste Post, den ich sehe, ist so ein Typ, der irgendwie so eine Sprudelflasche schüttelt. Ich habe den Gag nicht verstanden. Aber so, und stand,
sehr gefährlich.
Stand drunter, gefährlich, nicht nachmachen. So gefährlich hat das jetzt nicht ausgesehen. Ich habe auch schon mal eine Sprudelflasche geschüttelt.
Ja, ja.
Und dann ist es ein bisschen übergelaufen. Das war jetzt nicht lebensbedrohlich oder sowas. Ja, also keine große Konsequenz, außer nasser Boden oder so.
Ja, aber es ist,
zwei Posts später kommt wieder der Hinweis, oh, bitte nicht nachmachen, gefährlich. Und sitzt ein Kunde beim Friseur und der Friseur zündet dem Kunden die Haare an.
Das habe ich auch gesehen, ziemlich fantastisch.
Steht drunter, bitte nicht nachmachen, gefährlich. Mhm. Aber echt gute Frisur. Muss man abwägen, das Risiko, seine Kopfhaut zu verlieren und zu sterben. Oder halt, verstehen Sie? Das Nachmachen, was man auf diesen Plattformen sieht, gefährlich. Auch wenn drunter steht, nicht nachmachen. Ja. Die Leute machen es ja trotzdem.
Immer alles nachmachen.
Du denkst dir, hey, so eine Frisur mit verbrannten Haaren sieht sicher toll aus, riecht auch spitze.
Ja, vielleicht. Vielleicht.
Vorsicht für den Algorithmus, das war Ironie gerade. Nun gut. Wir haben diese Artikel 13 Problematik immer noch nicht aus der Welt. Ich bin da...
Ja, ist richtig. Ist richtig zusammengefasst.
Wir haben jetzt dann auch schon März und das, der Herr, wie heißt er, von der, wie heißt denn der Gute, der von der CSU, der hier auch plakatiert ist, Manfred Weber heißt er.
Das kann sein.
Der möchte auch neuer Chefe werden und der hat sich gedacht, ein bisschen Unruhe stiften zu müssen, indem er ankündigt, die Abstimmung vorzuziehen vor die Proteste. Weil wenn die Abstimmung vor den Protesten stattfindet, dann kann sich keiner, der abstimmen soll, mehr anders entscheiden, weil der hat die Proteste noch nicht gesehen. Mhm. Also gab es halt letzte Woche so ein bisschen Spontan-Demo, da bin ich dann in München mitgelaufen. Und das ging dann vom Königsplatz runter die Nymphenburger Straße zu einer von den vielen, vielen Zentralen von der CSU hier in München. Bisschen das Haus angeschrien, es war schon Feierabend, die waren nicht mehr da. Aber es war trotzdem eine schöne Geschichte. In anderen Städten war noch mehr los. Und das müssen wir jetzt ein bisschen aufrechterhalten, bis das eben Ende März diese Abstimmung gibt. Und ich finde es ein bisschen schwierig, wie über das Thema auch so in den normalen Medien berichtet wird, weil da wird der entscheidende Punkt immer ausgelassen oder oft ausgelassen, nämlich oder weggelassen, dass nämlich die Upload-Filterei eben sich nicht nur auf die großen drei Plattformen irgendwie beschränkt.
Ja,
und das ist fürs ganze Internet, für alles.
Und wie du letztes Mal schon gesagt hast, die großen drei Plattformen sind diejenigen, die theoretisch als einzige sinnvoll in der Lage sind, das technisch zu implementieren.
Weil die müssen ja quasi den Hash von dem gecopyrighteten Blödsinn haben. Das heißt, der Universal und der Fox, die müssen erstmal ihre Shows zu YouTube hochladen, damit YouTube die matchen kann. Wenn ich jetzt die Bits und so Plattform haben möchte, bekomme ich überhaupt erstmal nicht den Content, gegen den ich checken soll. Ich kann auch nicht, weil ich kann nicht alles Video seit immer von alles storen und hashen.
Ja.
Es geht nicht. Ja, also landet das alles in den Händen von Google und Facebook. Und das kann ja nun auch niemand wollen. Also weiterhin die Pledge 2019 EU-Seite. Es wird zahlreiche Demos geben. Bitte lauft mit Und das wirkt, es kommt an, es ist in der Tagesschau, es wird gezeigt, dass da sich Protest erhebt. Und auch wenn die Argumentation nicht bis in den Mainstream durchdringt, weil es zu kompliziert ist.
Ja.
Ja, es ist, und das ist nicht so kompliziert. Aber es ist schon zu kompliziert, um das ja, in einer 1:30-Meldung halt durchzukriegen. Ja,
und du musst halt ein bisschen was von der Materie verstehen, so, dass es einfach Sinn macht in einem Kopf. Aber ja, deswegen müssen wir da, glaube ich, noch ein bisschen weiter rum jammern.
Ja, nun. Ich mache euch nochmal die Links in die Shownotes, dann könnt ihr dort nochmal klicken und euch da beteiligen. Und das kommt schon an, wenn da ein paar tausend Leute auf die Straße gehen. Das bleibt nicht unbemerkt. Sie können trotzdem dafür stimmen. Aber dann werden sie halt nicht wiedergewählt.
Hm.
Können sie nach Hause fahren. So, hier, schöne Geschichte eigentlich. Also heute haben wir noch keinen Stream, aber wir hören Leo und Alex in glasklarer deutscher Internetqualität hier hereinströmen.
Manchmal gluckert es so ein bisschen.
Ja, aber das ist mehr auf Alex seiner Seite.
Aha, was? Das ist unmöglich.
Also Leo kommt viel besser rein, aber Leo auch Telekom-Netz, Alex Ausland. Ins deutsche Internet rein, das ist schon, da muss schon ein paar Kupferstrecken überwunden werden. Definitiv. Da kann das schon mal. Auf jeden Fall. Also die das Problem ist, also das ist kein Problem, das ist eigentlich sehr schön. Das ist hier ein neu gebautes Haus. Und wo ich reingezogen bin. Und dieses Haus braucht natürlich einen Internetanschluss, am besten sogar zwei.
Ja.
Nämlich deutsches Kupfer von der Telekom und deutsches Kupfer vom Kabel Deutschland Vodafone. So, wie ist das jetzt hier vonstatten gegangen? Das Haus wird gebaut, habe ich nichts zu tun, das macht der Eigentümer. Und dann beauftragt der irgendwann Kabel Deutschland Vodafone und die Telekom, so, jetzt ist Zeit für einen Neuanschluss. Dann weiß man ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert, da füllt man ein Formular aus und dann wird das Ding hier angeschlossen. Und jetzt ist natürlich das so, dass da dieses Kupfer irgendwie vergraben werden muss und irgendwo an das nächste Kupfer angeschlossen werden muss.
Ja.
Weil hier ist auch Glasfasergallien. Also hier ringsrum ist schon im nächsten Ort ein bisschen Glas verlegt, aber bis hierher reicht es noch nicht. Aber ich hoffe zumindest, dass das Glas auch ein bisschen ansteckend ist und dann sich so von einer größeren Insel ausbreitet.
Vielleicht. Nee, das Schöne ist ja, dass das Glas von München hier raus schon gelegt wurde, zumindest mal bis dahin, wo ich wohne. Jetzt ist also, ich meine, da gibt es immer wieder so Knotenpunkte, wo man wahrscheinlich mal wieder noch eine Phase abzweigen könnte. Das bedeutet, man müsste jetzt bloß hier auch noch was herlegen.
Naja, auf jeden Fall das mit dem Graben und so weiter. Ich habe mir hier einmal das Haus angeschaut, da war auf der Straße so mit Sprühfarbe aufgezeichnet, hier bitte graben. Dann sagt die Stadt, nee, hier bitte nicht graben, da liegt Gas. Und dann wurde dort nicht gegraben, sondern ein bisschen Umweg gegraben. Und jetzt ist natürlich das wie bei dir auch, du hast ja mal das Angebot machen lassen von Vodafone, was kostet das, wenn du das Glas von dir bis zum Bahnhof verlegen lässt. Das waren wie viel?
Ich weiß nicht, ob es 13.000 oder 30.000 Euro waren, aber es war mir beides zu viel.
Ja. Also das lieber nicht machen.
Ja.
Und jetzt bei Vodafone war das Problem, dann sagen, ja, das muss ja jetzt irgendwie 10 Meter Umweg muss da verlegt werden. Das kostet 8.000 Euro.
Natürlich.
Weil es sind ja zwei Anschlüsse, je Anschluss 4.000 Euro Aufpreis.
Klar.
Aber es wäre ja nur einmal die Straße aufgegraben zu werden. Dann sagt der Vermieter so, nee, zahle ich nicht. Dann sagt Vodafone, okay, dann machen wir es so. Weil die Straße ist ja eh schon offen von der Telekom, die da aufgegraben hat.
Ja.
Also Unsinn. Auf jeden Fall, Telekom schließt auch an. Der Bautrupp von der Telekom, der muss ja am Schluss, wenn er fertig ist, das ist ja irgendeine Firma, die das hier macht, das ist ja nicht Telekom selber, sondern halt irgendein Handwerker, der das hier macht, der muss am Ende, wenn er fertig ist, in, weiß nicht, ein Fax schicken, ein Formular anklicken und klicken so, dieser Anschluss ist fertig, Häkchen dran. So. Und das sind hier zwei Anschlüsse in dem gleichen Gebäude. Und bei dem einen Anschluss hat er das Häkchen gemacht.
Ja.
Und beim anderen nicht.
Natürlich.
Hat er es vergessen.
Klar.
Der hatte da schon seine 4 Feierabendbier reingeschüttet und hat halt vergessen, bei dieser Hausnummer auch zu klicken, ja, ist fertig. So. Und mit der Bauherren-Hotline und mit Telekom hilft und mit Heulen und Bitten und Schreien und Telefon anrufen mit der Hotline und irgendwie 6 verschiedene Leute bei Telekom hilft, hat dieses Prozedere, was der Handwerker vergessen hat, dieses Häkchen zu setzen, 11 Wochen gedauert.
Das ist einfach komplett absurd. Mhm.
Das hatte dann nämlich zur Folge, dass man für die andere Hausnummer konnte man super alles bestellen, was hier verfügbar ist, und für diese Hausnummer hier nicht.
Sehr gut.
Und diesen Haken zu setzen war also nicht möglich. Und es war dadurch auch nicht möglich zu sehen, was die Schätzung von dem Shop sagt, von dem Intershop oder was da läuft, was hier für eine Geschwindigkeit verfügbar ist. Und das ist natürlich auch entscheidend dafür, was man dafür einen Tarif nimmt. Ja, man kann ja natürlich nur den buchen, was verfügbar ist.
Mhm.
Und ob das dann ankommt, ist nochmal eine andere Frage. So kommt nicht an, weil wir hatten Hörer dankenswerterweise nachgeholfen und das rauszufinden. Also hier die Geschwindigkeit, die an der TAE-Dose rauskommt, die ist so ein bisschen nicht gut.
Mhm.
Dann habe ich mich mal direkt an den APL angeschlossen. Das ist das Kästchen, was im Keller hängt. Da ist die Geschwindigkeit schon deutlich besser.
Mhm.
Warum verliert also dieses Signal auf den letzten 10 Metern hier durchs Haus so viel Qualität? Weil der Handwerker, der es gemacht hat, nicht mal verdrilltes Telefonkabel genommen hat, sondern einfach wirklich Klingeldraht.
Klar, natürlich.
Und das war nicht so gut. Also wird dann nochmal das Kabel getauscht. Aber es ist einfach das gleiche Drama wie immer. Die Telekom macht nichts anderes, als diese Anschlüsse verwalten, und es ist so ein Act und man will gar nicht wissen, was da hinten für Faxe geschickt werden. und auf jeden Fall kommen jetzt hier aus der Leitung rausgefallen, wie neulich schon gesagt, diese 100 runter und ungefähr 35 hoch von den theoretisch möglichen 170 und 40 hoch. Das ist ganz okay, das ist jetzt nicht super, und Vodafone habe ich mir jetzt noch nicht gegeben, das ist...
Ja.
Das ist aber potenziell auch interessant, weil da potenziell 500 runter und 50 hochgehen.
Okay.
Und ich werde auch irgendwie eine Backup-Leitung legen lassen, weil per Funk ist es hier relativ gallien.
Ja. Ja. Jetzt weißt du, wie es mir vor ein paar Jahren ging.
Mhm.
So ist es hier.
So ist das hier. Naja, es ist dafür, dass es Landleben ist, ist es ja relativ gut.
Ja, das ist schon richtig.
Ja. Aber das Prozedere war wieder nicht schön. Und wobei, was hat denn der Techniker hier in der Dose gemessen? Der hatte nämlich das geile Messgerät dabei, der das dann wirklich den Anschluss hier geschaltet hat. Ich weiß gar nicht. Aber das Kabel ist auf jeden Fall auch Schrott. Egal. Müssen wir nochmal ein bisschen ausprobieren, aber das, wenn ihr diese Sendung hört, dann ist es der Beweis, die Leitung funktioniert
sehr
irgendwie
gut.
Zumindest. Ja. Ist ein bisschen gestört. Also das Frequenzspektrum, was durch die Leitung durchpasst, das ist nicht korrekt. Das ist so nicht gedacht. Das dürfte so nicht aussehen. Irgendwo ist draußen auch noch was falsch. Irgendwie Wasser im Kabel oder die Händel oder irgendwas. Man weiß es nicht. Ja. Aber besser als nichts. Und das ist natürlich auch, wenn hier kein irgendwie zumindest auf der Karte theoretisch verfügbares gutes Internet gewesen wäre, hätte ich ja niemals
hier
den Vertrag unterschrieben. Ja. Ja, geht ja nicht. Also diese Immobilie ist mehr wert durch Internet auf der Straße.
Das ist korrekt, ja.
Und wenn du halt irgendwo auf dem Kaff bist, wo halt aus welchen Gründen auch immer nichts ist, dann kannst du halt deine Scheune draus machen oder sowas und sonst nichts. Ja. Beziehungsweise kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Jimdo. Ich habe das nochmal von einem Hörer mitgeteilt bekommen. Karotte 24 gibt es auch in der DE-Version. Karotte24.de, da sind die Hasen vom Jimdo auf Deutsch unterwegs. Und Karotte24.ch, da auch.
Das magst du gar nicht glauben.
Tut mir leid, liebe Schweizer. Wir können das.
Tut dir gar nichts leid.
Naja, auf jeden Fall, Website könnt ihr dort zusammenbauen mit dem Baukasten oder mit dem Chatbot. Chatbot ist oft kaputt, zum Beispiel Tagesschau-App Chatbot. Da kannst du fragen, was ist ein Roboterauto? Und dann antwortet er irgendein Artikel oder so. Das ist Quatsch. Aber der Chatbot vom Jimdo, der fragt dich ja nur ab nach deinem Firmenname, wie heißt dein Instagram-Account, welche Farbe soll das die Seite haben, und dann stellt er das zusammen. Es ist nur ein glorifiziertes Formular.
Ja.
Ja? Also probiert das mal aus. Ihr könnt auf der Gratisstufe bleiben. Ihr könnt auf die bezahlten Stufen hochgehen. Dann gibt es jeweils 20% Rabatt mit unserem Code Bits und so. Ihr geht auf de.jimdo.com/bits und so und könnt dort kostenlos testen oder die bezahlten Dinger mit einem Rabatt bekommen. Jimdo Pro, Jimdo Business, da ist dann ein Shop dabei. Dann könnt ihr Sachen verkaufen. Und das Ganze auf eurer eigenen Domain, die gehört euch, wenn ihr solange ihr sie bezahlt für immer. Und da kann irgendwann Jimdo weggehen und ihr habt immer noch eure Seite. Ja, herzlichen Dank für die Unterstützung. Macht mal was selber im Internet, auch gerne mit der Hilfe von Jimdo, aber auf eurer eigenen Domain am besten, dann kann das euch niemand wegnehmen. So, dann machen wir die Picks für heute. Leo, was hast du?
Ich habe einen Pick, der mir weitergeholfen hat und der, ich glaube, dass den Basti mal gepickt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er ist auch entfernter im Zusammenhang mit Strava, aber nicht wirklich Strava selbst, sondern ist ein Tool, GPX-Dateien oder FIT-Dateien oder TCX-Dateien zusammenzubauen, die man aus irgendeinem Grund nicht zusammen hat. Sprich, man hat zweimal Trainingsaufzeichnungen, die eigentlich eine Runde sind, hat aber zwei Dateien. Und ich weiß nicht mehr, ob du das damals gepickt hast. Es gibt auf jeden Fall so eine Seite, die spezifisch auch für Strava-Nutzer eigentlich gedacht ist, die mehrere Tools hat, um halt mit GPS-Log-Dateien umzugehen in verschiedenen Formaten und mit denen halt Zeug zu machen. Eins davon ist halt, diese Dateien zusammenzufügen, also aus zwei einfach eins zu machen und damit halt, ja, dann ein Workout, was aus irgendeinem Grund zweigeteilt ist, halt wieder zusammenzufügen. Und ich war bis jetzt in der relativ erstaunlichen Situation, dass mir das noch nie passiert ist. Bis auf letzte Woche zum ersten Mal hat sich die Apple Watch, und ich bin mir immer noch völlig unklar, wie das passiert ist, hat die Apple Watch beim Laufen entschieden, das Workout, und zwar von sich aus, zumindest gefühlt ohne mein Zutun, beim Laufen das Workout zu beenden und dann so 500 Meter später zu merken, hey, der rennt, ich starte mal ein neues Workout.
Okay. Du hast der Apple Watch zu langsam.
Vielleicht. Und dann habe ich gemerkt, 500 Meter später habe ich gemerkt, dass auf der Uhr irgendwie nur 500 Meter gelaufen stand und gesagt, okay, das stimmt irgendwie nicht. Und ich weiß nicht genau, wie das ausgelöst wurde. Also es hat geregnet an dem Tag wie verrückt und ich hatte irgendwie, die Regenjacke war nass, alles war nass und die Jacke ist irgendwie, der Ärmel ist übers Display gestriffen und vielleicht bin ich irgendwie komisch gegen irgendwas auf dem Display gekommen, was da dieses ganze Stoppen und Wiederstarten ausgelöst hätte, ist mir bis jetzt unklar. Oder ich habe in irgendeiner Form, ist die App abgestürzt. Also es ist mir auf jeden Fall noch nie vorher passiert. Nur das Ergebnis war halt, ich hatte einfach zwei getrennte Aufzeichnungen, die ich gerne zusammenfügen wollte. Die hatten natürlich so eben halt 500 Meter oder eine kleine Distanz, die halt gefehlt hat. Da schert sich das Tool dann aber auch nicht weiter drum, sondern das wird dann halt praktisch Luftlinien-Style verbunden, diese zwei, das vorzeitige Ende der einen Route und der Anfang dann der zweiten Route wird dann einfach, ja, Luftlinie verbunden. Und du hast halt am Schluss trotzdem wieder eine komplette Datei, die du dann zu Strava halt manuell hochladen kannst, was halt ganz nett ist, um halt solche Sachen zu fixen. Ich glaube, andere Klassiker sind halt, wenn dir irgendwie bei längeren Radtouren halt der Akku vom Fahrradcomputer ausgeht oder die Uhr von mir aus auch ausgeht, dann machst du halt den Rest von der Strecke, zeichnest du mit dem Telefon auf. Also wenn man irgendwie in die Situation reingerät, dass halt man mehr als eine Datei am Schluss hat, kann man die einfach mit diesem Tool kombinieren und hat dann am Schluss wieder eine einzelne Datei, die man dann hochladen kann zu Strava. Und ich habe es jetzt super detailliert nicht gecheckt, aber so die ganzen Basissachen waren halt auch vorhanden. Also Herzfrequenz und was er halt sonst drumherum aufgezeichnet hat. Also ich habe jetzt keine auffälligen Fehler in irgendeiner Form finden können. Hat alles hat, also das Verbinden hat alle Sachen, alle Details, die eben Teil dieser Log-Datei waren, sind halt in diesem Kombinieren auch erhalten geblieben. Ich glaube, irgendwie ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass er die vom Barometer in der Watch oder in anderen Uhren, also Barometer aufgezeichnete Höhenmeter, dass die gekillt werden, aber Strava ermittelt die natürlich auch selbst nochmal, kann man natürlich immer drüber diskutieren. Mhm. Strava ist da etwas, sagen wir mal, überschwänglich, was Höhenmeter angeht, wenn die nicht vom Barometer stammen, aber okay, da kann man, glaube ich, mitleben. Und ansonsten ist halt sehr hilfreich, wenn man in die Situation gerät. Und die haben auch noch so ein paar andere
Tools. Ich habe jetzt kein einziges Mal gesagt, wie diese Seite heißt.
Ja, die heißt Go-To's Utilities for Strava.
Ich glaube,
die hieß mal anders. Also ich meine, du hättest auf jeden Fall mal ein Tool gepickt und was ich weiß nicht mehr, ob dein Tool auch damals genau das spezifisch war.
Ich hatte mal ein Tool gepickt, das in der Lage war, ein Webservice, das in der Lage war von GoToes, ja genau, das hatte ich auch getippt. Ne? Ja. Das ist nämlich, da gibt es ein so ein Ding, der ist in der Lage, dir aus, ohne Strava Premium, dir der GPX-Datei aus Strava rauszu.
Ja, okay. Das ist natürlich auch nützlich, aus einer Aktivität da ein Bookmarklet, um irgendwie GPX-Datei zu Garmin rüber zu schicken. Ja, das ist natürlich auch super nützlich, wenn man Garmin-Hardware in irgendeiner Form benutzt, kann man das natürlich gut brauchen. Aber das Kombinieren ist auf jeden Fall auch empfehlenswert. Mhm. Link ist ja dann sowieso in Shownotes. Ich poste den auch natürlich in Quip und dann landet der in den
Shownotes. Nee, von GoToes war das, wo du Timestamps zu GPX-Files hinzufügst. Was man gebraucht hat, weil man konnte sich ja mit Footpath damals schön Paths bauen, aber um das dann als Strecke in Garmin reinzubekommen, musste das Ding Timestamps haben, damit dieses Garmin Connect als Dingens, als Strecke erkennt. Das war die Sache, genau.
Ja, also da kann man auf jeden Fall kann man mal reinschauen. Also ist insgesamt scheinbar so auch, also für Garmin-Nutzer ist es relevant und für Strava-Nutzer ist es relevant und die Schnittmenge aus Garmin und Strava-Nutzern ist es besonders relevant. Und ich meine, aber ansonsten das Zusammenfügen von GPX-Dateien oder Fit-Dateien, das kann man natürlich auch unabhängig von Strava benutzen. Also auch wenn man die Datei dann für irgendwas anderes benutzen möchte oder die sonst wo hochladen will, diese Verbindung von GPX-Tracks oder Fit-Tracks ist auf jeden Fall was immer wieder nützlich ist oder zumindest irgendwann mal nützlich ist und dann freut man sich, wenn man die Möglichkeit hat.
Ja, gut. Wir linken das allerlei Dinge für Sachen mit Daten zum Hochladen von Laufen.
Ja, genau.
Nimm das, AI. okay, ich habe was, ich hatte vor, weiß nicht, 5, 6, 7 Jahren hatte ich mal eine App auf dem iPhone, die gibt es nicht mehr und oder ich finde sie nicht mehr oder wie auch immer. Die hat so ein bisschen Langzeitbelichtungen auf dem iPhone so zusammengeschoben. Das heißt, du hast irgendwie ein Foto gemacht, hast die Kamera ein bisschen stillgehalten und dann hat der so ein bisschen die Pixel gemittelt. Und das war so mehr schlecht als recht. Und das war so ganz nett für mal so eine, weißt du, Langzeitbelichtung von einer Autobahn. Dann hast du die roten und weißen Spuren von den Scheinwerfern und so.
Slow Shutter war das damals. Sehr gut.
Slow Shutter gibt es, glaube ich, noch, oder?
Das weiß ich nicht. Aber die war es damals auf jeden Fall die einzig sinnvolle, die es damals gab.
Ich habe euch, glaube ich, mal gefragt und dann ist es euch nicht eingefallen.
Ach.
Also ich kann mich daran erinnern, dass wir uns mal über Langzeitbelichtungs-Apps unterhalten haben. Ich meine, Basti hätte da auch mal irgendwas gepickt.
100 Pro, ich wahrscheinlich Slow Shutter.
Also Slow Shutter Cam gibt's noch. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist wie Slow Shutter, weil das können natürlich auch mehrere geben.
Man weiß es nicht. Ja. Also ich habe hier eine, die heißt Slow Shutter. Die habe ich mal gekauft. Und die hat ein anderes Icon.
Wer weiß es schon.
Egal. Auf jeden Fall, es gibt eine neue in der Kategorie, die heißt Spectre. Die ist von den Halide-Leuten. Und die macht zum einen diese Langzeitbelichtung und mittelt zum Beispiel Touristen aus Attraktionen raus.
Das ist sehr, sehr gut. Das konnte Snowshot nämlich nie.
Die kombiniert das auch, und das siehst du hier unten so ein bisschen mit Wackeln, mit dem Accelerometer. Mhm, und du musst halt so ungefähr stillhalten und der mittelt das dann auch
sehr
raus.
Sehr gut.
Das heißt, du kannst halt wirklich außer Hand sehr feine Langzeitbelichtungen machen, die echt sehr hübsch aussehen. Mhm. Kostet irgendwie 2 Euro. Und macht auch ganz grauenhafte, seltsame Sachen, wenn sich Leute, wenn das Timing nicht stimmt von den Leuten, die da laufen, oder wenn irgendwelche Touristen sich nicht bewegen, wenn es amerikanische Touristen sind zum Beispiel.
Einfach dann laut schreien und sie rumscheuchen.
Genau. Und mit dieser App Spectre kann man also sehr hübsche Langzeitbelichtungen machen. Also das bietet sich an bei Sachen, die sich bewegen, Wasser oder irgendwelche Wellen oder irgendwelche Regen oder eben bei, um Leute aus Bildern rauszubekommen, und da lässt sich vieles machen und er stabilisiert halt deine Hand raus. Mhm. Er sagt auch, wenn es zu viel wackelt, das mag er dann nicht, dann ist irgendwann Schluss, aber wenn solange du das halbwegs ruhig hältst, dann holt er da sehr viel Stabilität raus, die da einfach nie war, was sehr beeindruckend ist.
Ja, die da nie war, ist lustig, ja.
Ja, und der Twitter-Account von denen hat auch so ein paar Beispielfotos von Usern jetzt gezeigt. Ja. Und es scheint sogar auf älteren Geräten ganz ordentlich zu funktionieren. Also iPhone 5, 6 und sowas, die jetzt aber nicht die brandneuesten Kameras drin haben. Und das kann man sich durchaus mal anschauen, wenigstens mal die Beispielfotos, was da so möglich ist. Und ich habe vor einer Weile für irgendwas wollte ich sowas benutzen und hatte die App nicht, und möglicherweise die eine, die ich da geladen hatte, war auch nichts dafür. Und jetzt gibt's einen neuen Kandidaten, der da möglicherweise sinnvoll ist. Beweg dich mal, Basti. Ja, das ist zum Beispiel jetzt so ein Foto, das sieht so ein bisschen aus. In welchen Film erinnert mich das? Das ist jetzt weder stabil noch schön geworden.
Ich sehe es nicht, von daher kann ich jetzt dazu wirklich nichts sagen. Das ist ziemlich gut, ja. Das ist sehr schön doch, schon.
Ja, nein. Also das war jetzt nichts, aber das war auch Quatsch.
Also wir haben jetzt gerade ein Update, wo du darüber sprichst, rausgehauen, wo die Stabilisierung auf iPhone 6S, 7 und SE nochmal deutlich verbessert wurde. Also das kann man sich auf alten Geräten sogar anschauen.
Jo, okay. Gut. Alex, was hast du?
Ich habe auch eine iPhone ab, aber die dazu notwendig ist, um sie dann auf die Apple Watch zu schieben. Die App heißt Lyd, also LYD geschrieben, und es ist eine App, die eigentlich der Hersteller bereitstellen sollte, aber die einen Third Party übernimmt. Und zwar ist das eine Fernbedienungs-App von Sonos-Lautsprechern auf der Apple Watch. Also ich würde davon ausgehen, dass Sonos von seiner App aus auch eine Apple Watch App anbieten sollte. Tun sie aber nicht, aus mir unbekannten Gründen. Und deswegen hat sich ein deutscher Entwickler da dran gesetzt und für derzeit 50 Cent eine Apple Watch Anwendung gebaut, mit der man seine Lautsprecher steuern kann. Also man kann sagen, ich würde jetzt gerne diese oder jene Playliste hören. Ich würde gerne den und den Lautsprecher dafür verwenden. Und das ist eine super kleine Erweiterung, die vielleicht, hoffentlich, irgendwann mal, vielleicht auch nicht, überflüssig wird, weil sich Sonos doch noch entschließt, eine eigene Apple Watch anzubieten. Aber das tun sie nicht, und das tun sie schon seit Jahren nicht. Deswegen kann man das Warten vielleicht auch einfach aufgeben und zu dieser sehr simplen gestalteten App greifen, die so eine schöne Complication auf die Watch legt. Der einzige Kritikpunkt, den ich an der App habe, ist das Icon. Ich mag das Icon nicht, aber das mag auch eine Geschmacksfrage sein. Ich finde sie sehr funktional, sehr preiswert, und man kann halt seine Lautsprecher, seine Sonos-Lautsprecher, die natürlich die Voraussetzungen sind, um diese App überhaupt sinnvoll zu verwenden, wechseln und dort durchschalten und auch die Musikwiedergabe entsprechend anhalten, lauter stellen etc. Also wenn du eine Apple Watch hast und ein Sonos-Lautsprechersystem zu Hause und du immer diese Watch verwenden wollen würdest, weil du den eventuell nicht zur Hand hast im eigenen Haus, sondern es liegt irgendwo, dann ist das jetzt der von mir offiziell freigegebene Weg, das zu tun. Es ist kein offizieller Weg, aber die machen halt, also der Entwickler, also der arbeitet mit der offiziellen Schnittstelle, das ist kein wilder Hack oder so. Aber es ist halt keine offizielle App, sondern es ist halt eine Third-Party-App, die man für 50 Cent kauft. Und ich finde es sehr schön geworden. Also es ist wirklich also sehr funktional, sehr simpel gehalten, verständlich. Und das kann nicht jede Apple Watch-App über sich sagen. Nur das Logo gefällt mir nicht, aber das ist eine.
Das gefällt mir zum Beispiel schon.
Siehst du, dann eigentlich keine Kritik.
Ja, also man sieht, das ist sehr, sehr subjektiv.
Ja, es ist wirklich, wirklich eine nette Geschichte, weil zu Hause kommt es halt echt öfters mal vor, dass du dein Telefon vielleicht nicht zur Hand hast und neue Lautsprecherpärchen bilden möchtest, etc. Und ja, ist eine coole Sache.
Gut. Auch das Link in den Shownotes. Basti, was hast du?
So, ich habe Hardware mitgebracht. Wir erinnern uns vielleicht an vor ungefähr 2 Wochen. Leo sagte, ja, ich muss ja das iPhone mitnehmen, weil ich möchte beim Laufen Fotos machen. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich was für dich. Und heute ist es soweit. Sicherheitshalber habe ich heute bei der Sendung ohne Video Kameras mitgebracht.
Sehr gut. Ich habe mir vor der Sendung Gedanken gemacht, ob du diesen angekündigten Pick, ja, da sprechen wir in 2 Wochen drüber, hast du damals gesagt, wirklich durchziehst.
Ja, ich habe heute drüber nachgedacht, ob ich das machen soll oder nicht. Aber wie gesagt, ich habe das angekündigt, das machen wir jetzt einfach. Da muss man jetzt einfach mal wieder sich darauf besinnen, für eine Audiosendung vernünftig zu beschreiben, und ich werde das heute versuchen. So, folgende Problemstellung stand bei mir herum. Ich wollte laufen gehen und so wenig Telefon wie möglich mitnehmen, aber trotzdem kommt man ja manchmal, gerade wenn man nicht immer dieselbe Runde läuft, kommt man an so eine Ecke vorbei und sagt, hier ist schön, hier bin ich normalerweise nicht, hier würde ich jetzt gerne ein Foto machen. Und dann stehst du da, wenn du kein Telefon dabei hast oder wenn du dein iPhone SE dabei hast oder irgendwie, ich habe gestern so ein Schiebetelefon dabei gehabt von Sony Ericsson, weil das in der Schublade lag, mein iPhone SE war leer, auf Schublade aufgemacht, es lag da seit 2 Jahren drin, Akku war noch nicht leer. Ja, dann nimmst halt das mit, aber die Kamera sieht halt aus wie Hund. Und dann habe ich mir gedacht, es muss doch eine Kamera geben, die so ungefähr ist wie in so einem Smartphone, ohne das Smartphone dran, wo einfach nur eine Linse, ein Chip, Batterie und Speicherplatz ist. Der muss ja noch nicht scheren, der muss ja nichts damit tun. Es soll einfach nur in dem Moment, wo ich ihm sage, mach mal bitte ein Foto, mach das Ding ein Foto.
AliExpress.com.
Wenn du was findest, bin ich sehr beeindruckt. Ich habe nämlich nichts gefunden, was meinen Anforderungen entsprochen hat. Und dann fiel mir ein, ich habe vor langer Zeit mal hier was gepickt. Und zwar den Narrative Clip. Das ist so ein 5-Mark-Stück großes Ding. Er ist aber viereckig und ein bisschen dicker, so dick wie 4-5 Markstücke aufeinander. Und das hat so einen Clip, dann kann man sich irgendwo hinklipsen und dann macht dieses Ding alle paar Sekunden ein Foto. Oder wenn man es doppelt antippt, macht es auch ein Foto. Und das ist eigentlich genau das, was ich möchte. Problem ist, der Narrative Clip 1, die Kamera, die ist halt einfach all und schlecht. Und das kann man schon machen, aber dann kannst du halt auch mit dem Sony Ericsson Telefon einfach Fotos machen. Das Prinzip gut. Insgesamt aber halt nicht so gut. Da habe ich gedacht, okay, das kannst du, habe ich mal mitgenommen, festgestellt, nee, das sieht aus wie Hund, ist nicht gut genug. Dann hat Narrative mal den Clip 2 vorgestellt und rausgebracht vor einiger Zeit und die sind dann aber leider pleite gegangen und so weiter und so fort. Ich habe mir nichtsdestotrotz mal einen gebrauchten Narrative Clip 2 bestellt, der ist ein bisschen dicker als der 1er, ist sonst genauso und hat eine bessere Kamera. Insgesamt wäre das Gerät gewesen, aber ich gesagt, der ist so, was Größe und Handling angeht, ist der so das Zwischending und man kann den gebraucht für halbwegs sinnvolles Geld auf eBay schießen. Problem ist, bei mir ist der nach einer Woche kaputt gegangen. Deswegen war der dann auch keine Option mehr. Dann habe ich weiter rumgesucht und habe die Eon Snapcam gefunden. Das Ding ist ein bisschen größer, nicht viel dicker. Hat vorne so ein Touch-Panel mehr oder weniger drauf, über das man diese Kamera auslöst, was auch gleichzeitig ihr größtes Problem ist. Ist also auch wieder so ein kleines Kästchen.
So Streichholzschachtel.
Quadratische Streichholzschachtel, groß, auch ungefähr so dick. Und hat hinten so einen Magnetmechanismus, der zusätzlich ein Problem ist, weil da ist ein Clip dran, hängt magnetisch an dem Teil und der Magnet ist einfach nicht stark genug. Weil mein Plan war ja immer sozusagen, ich hänge mir das zum Beispiel an den Kragen von meinem Laufshirt oder ich hänge mir das irgendwie mit dem Magnetding einfach an die Kleidung dran. Und der Magnet ist nicht stark genug, ich habe mir einen Neodym-Magnet gekauft, der ist dann plötzlich stark genug, dann hält die Kamera auch einfach beim Laufen an der Kleidung und grundsätzlich funktioniert das dann.
Bodycam.
Ja, die sind halt dann wieder so dick, weil man könnte ja auch eine GoPro mitnehmen, kam dann auch. Ich habe ja mal auf Twitter gefragt, kam man so, nimm doch eine GoPro mit. Nee, die ist mir zu groß. Die ist einfach zu bulky, um sie sich an die Kleidung zu klemmen. Weil das, dann brauche ich irgendwie ein Brust, das Brustgeschirr, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Da kann ich auch ein Smartphone mitnehmen. Es ging mir darum, weniger dabei zu haben als beim Smartphone. Insgesamt wäre die Snapcam also eigentlich ganz schön, wenn da nicht dieses Touchpanel wäre, was zur Hälfte der Zeit nicht funktioniert. Und also die Vorderseite ist einfach berührungsempfindlich und dann konnte man da theoretisch doppeltappen oder sowas und hat sie ein Foto oder ein Video gemacht. Aber das hat nicht richtig funktioniert. Besonders wenn du Handschuhe anhast, funktioniert es dann nicht richtig. Und das ist einfach alles blöd gewesen. So, insgesamt Formfaktor von der wäre noch ziemlich gut. Aber ansonsten...
Schade, habe ich eine für dich gefunden.
Somit, ich bin ja gespannt.
Highcam Live Camera. Die sieht super aus.
Ich vermute, ich habe die schon mal gefunden. Also im Zweifel schickst du mir sicher einen Link. Und die ist wahrscheinlich aus irgendwelchen Gründen durchgefallen. Dann habe ich weitergesucht, so, wer baut denn noch so kleine Kameras, die man sich möglicherweise irgendwie anhängen kann und die halbwegs was taugen. Und dann habe ich eine gefunden, und zwar von Google. Die Google Clips.
Haben wir schon mal drüber gesprochen hier, oder?
Das könnte sein.
Bei der Ankündigung
zu machen. Genau. Das war dieses Ding, was von alleine nur Fotos macht, wenn es interessant ist.
Genau. Das ist der USP von diesem Ding. Du hängst es dir du stellst es irgendwo hin oder hängst es irgendwo hin und dann das Versprechen ist irgendwie so ist zum Beispiel das Werbevideo, wenn dein Kind irgendwie was Süßes macht oder seine ersten Schritte macht oder keine Ahnung, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Google Clips das erkennt und Fotos aufnimmt. Kann also funktionieren. Und sagen aber extra, hey, das ist aber nichts, was man sich an die Klamotten hängt, sondern die stellt man eigentlich hin. Aber genau das kann man mit der Google Clips trotzdem sehr gut machen. Die hat einen riesigen Standfuß, der gleichzeitig ein Clip ist, funktioniert aber super, um sich das irgendwie an den Kragen zu hängen und hat eine Weitwinkellinse und die ist erstaunlich gut, was so die Qualität angeht. Ist nochmal ein Stückchen größer als die Snapcam. Und man kann auch Knopf drücken und dann nimmt sie was auf und sie nimmt immer nicht nur ein Foto auf, sondern so ich sag jetzt mal Live-Fotos. Also insgesamt eigentlich ein schönes Paket. Nachteil ist A, man bekommt sie nur in den USA. Nachteil B, Google ruft dafür $250 auf.
Und die ist auch so ein bisschen vernachlässigt, oder?
Total. Weil,
ja.
Die kommt mit einer App, die App funktioniert, die Kamera spricht damit, es ist theoretisch alles gut, die ist wahnsinnig gut verarbeitet. Also Google kann offensichtlich Hersteller dazu bringen, vernünftige Hardware für sie zu bauen. Ja. Aber so insgesamt ist das fast das beste Paket, aber halt einfach nicht gut genug. Ich habe sie für wahnsinnig wenig Geld bei eBay gekauft. Ich hatte gerade einen Kollegen in den USA, der sie entgegennehmen konnte und dann habe ich halt irgendwie, ich weiß nicht, $60 oder so bezahlt dafür. Das ist ein super Preis. Dafür würde ich sie kaufen. Aber niemals für $250.
Die macht keinen Sound, ne?
Na, genau. Die macht einfach nur Foto, beziehungsweise so Live-Fotos.
Live-Fotos.
Und das, wie gesagt, das funktioniert gut. Und die
Wie du die, was kommt denn da so das Bild raus? So als Bildqualität?
Pixel kommen da raus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das sieht echt
gute Pixel oder?
Ja, ziemlich gute Pixel. Das sieht echt ordentlich aus. Das muss man schon sagen. Die Sachen, die ich euch vorhin in dem Slack geteilt habe, da habe ich sie einfach mal hier hingestellt. Und das ist echt okay. Das ist echt in Ordnung. Und sie erkennt. Also wie gesagt, sehr weitwinklig und sie erkennt auch tatsächlich, wenn jemand lächelt zum Beispiel und nimmt halt nur dann auf. Und man kann sie auch händisch auslösen.
Aber an der Optik stimmt doch irgendwas nicht.
Warum?
Ich sehe aus wie Wreck-It Ralph.
Ja.
Korrekt. Ich habe nicht so große Hände.
Ja, aber gut, das denkst du vielleicht.
Ja, da werden schon Fragen aufgeworfen.
Also ich habe die ideale Lösung noch nicht gefunden, muss ich sagen. Momentan ist es für mich die Google Clips, weil die insgesamt gute Qualität hat und so weiter und so fort.
Ich verliere mich gerade in AliExpress-Produktfotos.
Ja, zum Beispiel, die sind einfach sehr gut.
Schwarz-Weiß Überwachungskameras, die den Dieb gerade ertappt.
Sehr gut. Ja, gut. Ich glaube aber, das, was du mir geschickt hast, die ist zum Beispiel... die ist eigentlich dafür gedacht, irgendwie Dinge zu überwachen. Ich möchte ja gar keinen Livestream davon haben und irgendwas, sondern ich möchte einfach, dass dieses Ding Fotos macht und sonst nichts. Und die meisten gehen davon aus, dass sie Strom bekommen von irgendwo und dann ein Live-Ding über IP schicken können. Und das brauche ich ja alles nicht.
Also das Standard-AliExpress-Ding sind diese Clones von diesen Würfel-Polaroid-Kameras.
Genau.
Ne? Ja. Aber die sind wahrscheinlich auch Mist.
Aber Leo, was meintest du mit vernachlässigt? So, dass man davon nichts mehr gehört hat?
Dass die einfach auf den Markt geworfen wurde und halt nichts mehr passiert ist seitdem. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Also die ist ja nicht brandneu.
Also ich behaupte, das ist ein Produkt, da wird Google keine Updates mehr verschippen und so, weil das für sie einfach, also.
Ja, aber das wäre wild, weil das, also, ich schaue noch mal kurz drauf. Test habe ich hier, wann Test war?
Ich meine, wann haben sie die
27. denn? 27. Februar 2018.
Ja, weil die ist ja mindestens ein Jahr alt, wenn nicht schon länger.
Ja, genau.
Älter.
Oder hier. Und das ist das erste Produkt ihrer Art. So, also.
Ja, aber das ist zu teuer. Das Ding ist einfach zu teuer. Das wird kein Schwein kaufen. So einfach ist es.
Timo mit ihren lustigen Produktfotos.
Ja, wieder Foto geshoppt, aber
schlecht.
Profimäßig geshoppt.
Ja, mega gut.
Und die Kamera ist auch so Streichholzschachtelformat und kann entweder, was kann sie denn? Entweder IP oder halt.
Genau, das ist immer so das Problem. Und dann sind da halt meistens so Sensoren drin, die halt, da kann ich halt auch den Narrative Clipper 1 mitnehmen.
Ja.
Aber das ist halt so, dann nehme ich halt lieber doch ein Telefon mit.
Vielleicht willst du was der Markt einfach nicht nachfragt.
Ja, wahrscheinlich, hundertprozentig. Deswegen habe ich ja alles gekauft, was es so gibt. Also ich hatte hier schon Freunde, die genau dasselbe gefragt haben. Für viele andere mag vielleicht zum Beispiel diese Snapcam das Richtige sein. Weil du kannst auch sagen, nimm mal alle 60 Sekunden ein Foto auf. Und wenn man sich ein bisschen drauf konzentrieren kann, da zu tippen, ist es auch schön und gut. Ich habe nur keinen Bock, jedes Mal stehen zu bleiben. Und dann ewig rumzufummeln und dann sicherzustellen, hat es funktioniert. Also ich bin zum Beispiel Richtung Sonnenuntergang gelaufen und dann vor einem See stehen geblieben. Das sah schön aus, habe mit der Snapcam Fotos gemacht, so angetippst, wie ich der Meinung war, dass es jetzt funktioniert und bin einfach weitergerannt, weil ich keinen Bock hatte, jetzt hier lange zu kontrollieren, funktioniert es oder nicht, weil die haben ja kein Display und nix. Hat natürlich nicht funktioniert. Und wenn man sich vielleicht aber die Zeit nehmen kann, weil je nachdem, was der Anwendungsfall ist, kann man das vielleicht, dann ist vielleicht genau diese Kamera das Richtige. Oder ein funktionierender Narrative Clip 2, der wiederum natürlich nicht dieselbe Bildqualität hat wie die anderen. Also, falls jemand dann noch irgendeine fantastische Idee hat, immer her damit. Wie gesagt, es geht mir nur darum, Fotos zu machen, so klein wie möglich, mit so gut wie möglich im Ding. Ich hätte gerne einfach die Kamera aus diesem Pixel 3, ohne das Pixel 3 außenrum. Bam.
Du könntest ja so eine Polizei-Bodycam besorgen.
Die sind riesenhaft.
Und gleichzeitig noch so eine SEK-Uniform dazu.
Das ist eine super Idee eigentlich. So sollte ich das machen. Ja.
Dann damit durch den Wald laufen.
Das ist sehr gut. Aber dann auch noch mit dieser Höhentrainingsmaske, die einfach komplett über das Gesicht geht und wo die Leute mich schon so angucken, wie.
Was genau?
Eine Airflow Restriction Mask. Das ist so eine Maske, die setzt du dir auf, die schließt komplett ab. Das ist wie so eine Gasmaske, mehr oder weniger. Ohne diesen.
Warum?
Nicht nachfragen, Timo.
Such mal nach Airflow Restriction Mask. Wenn du schon so gerne Fotos suchst, da kannst du einstellen, wie viel Sauerstoff oder wie viel Luft überhaupt noch reinkommt. Mit so Ventilen. Und dann bekommst du halt einfach weniger Sauerstoff in deine Lunge rein.
Nicht gut. Konzept nicht gut passt.
Sehr gutes Konzept.
Da siehst du aus wie hier der Bösewicht von Batman.
Ganz genau. Da kannst du hier mit deinem Bane-Kostüm laufen gehen. Also Leo, empfehle ich dir mal, mach das mal und dann läufst du mal deine normale Hausrunde und stellst nach 20 Minuten fest, dass du einfach komplett am Ende bist.
Ich will ja nicht weniger Luft in die Lungen bekommen, sondern mehr.
Ja.
Das hört sich wie eine wahnsinnig doofe Idee an.
Das ist eine sehr gute Idee, wenn du das trainieren möchtest.
Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe ganz harte Zweifel an dieser Maske.
Nein.
Außer, dass man natürlich sehr cool damit aussieht.
Nein, man sieht einfach komplett bescheuert damit aus.
Ist das so ähnlich gedacht wie Höhentraining?
Jein. Also damit wird es vielen verkauft, aber das ist natürlich nochmal was anderes, weil du kriegst ja deswegen nicht dünnere Luft. Also weil wenn du in der Höhe einatmest, kriegst du trotzdem viel Volumen rein, aber sehr wenig Sauerstoff. Und hier kriegst du einfach sehr wenig Volumen rein. Das heißt, deine Lunge muss viel mehr arbeiten, Luft draußen reinzubekommen.
Idee für einen super TikTok-Post.
Ja.
Bravo.
Mit angehaltener Luft Marathon laufen.
Ja.
Vorsicht, und nicht Maske. Nachmachen. Ja. Das ist gefährlich.
Ja. Ja.
Mit Plastiktüte über dem Kopf.
Ja, Marathon. Sehr gute Idee.
Nicht nachmachen.
Nicht nachmachen, das ist gefährlich.
Zum Kondom über dem Kopf. Das ist immer so. Man atmet. Ja.
Ja, das ist nicht gut alles. Nicht nachmachen.
Immer nachmachen.
Okay.
Das Momo-Challenge.
Also ich möchte keinen Tipp abgeben, aber du könntest natürlich deine Voraussetzungen so ein bisschen modifizieren und vielleicht doch ein Telefon mitnehmen?
Möchte ich aber nicht, weil das Telefon...
Du bist doch überhaupt erst zu Android, weil dein Telefon beim Laufen ausgegangen ist.
Ja, absolut. Alex.
Jetzt sind wir bei Google Clips angelangt, 5 Jahre später.
Alex, jetzt kommst du.
Ja.
Ja, es gibt...
Jedes... Ja, bitte.
Es gibt so ein paar, ich verstehe ja, was du da machen willst, aber es gibt so ein paar Sachen, wo es halt einfach lustig ist, weil man kann super viel Aufwand betreiben, um am Schluss wieder da zu landen, wo man vorher auch schon war. Wenn man dann merkt, dass es eigentlich am sinnvollsten wäre, einfach ein Telefon mitzunehmen.
Ja, also ich weiß ja nicht, wie das bei dir so läuft,
ja.
Leo oder Alex, wenn du laufen gehst. Wenn ich im Winter laufen gehe, habe ich eine Laufzeit an, die hat hinten eine Smartphone-Tasche. Diese Smartphone-Tasche ist zu klein für das Pixel 3 XL. So, generell ist mir das Pixel 3 XL zu groß und das bewegt sich zu viel.
Ja.
Also, wenn man wüsste, wie viel Bauch ich noch habe, dann sollte jeder normale Mensch sagen, das Pixel 3 XL sollte dein kleinstes Problem sein. Aber das ist nun mal so, das fühlt sich an der Stelle, wo es sitzt, falsch an. Ich möchte es nicht mehr am Arm tragen, das geht mir da tierisch auf den Zeiger.
Yeah.
Ich möchte es nicht in der Hosentasche tragen. Ich habe über der Laufzeit habe ich normalerweise noch eine Short an. In der Hosentasche möchte ich es nicht tragen, weil das geht mir auch auf den Zeiger.
Yeah.
Ich möchte es eigentlich auch nicht in einem Laufgürtel tragen. Idealerweise habe ich nämlich davon keinen dabei, weil mir das auch auf den Sack geht. So, jetzt ist mir das Pixel 3 XL zu groß.
Wurde da gerade der Laufgürtel gedisst?
Ja, der wird gedisst, weil der, da kann der Laufgürtel nicht mal so viel dafür, das hat Bauchgründe. Das ist alles nicht so einfach.
Dieser Bauchschlauch wird mir die ganze Zeit auf YouTube vorgeschlagen.
Ist das der offizielle Name?
Ja. Yeah. Was? Ich weiß nicht genau.
Dein Video davon.
Ah, sehr gut. Ja, hervorragend. Grundsätzlich ein gutes Konzept, ich bin da, also, wir können da gleich nochmal drauf zurückkommen.
Wer das damals verpasst hat, das war so eine Art Stirnband, aber für einen Bauch.
Korrekt.
Mit Löchern Tasche, rein. Wo du links dein Telefon reinsteckst und dann rutscht es durch und rechts raus.
Beste Beschreibung.
Ja, ungefähr so. So, das Problem ist, da könnte ich auch mein Pixel 3 XL reintun, da kriegst du es aber nicht raus und dann sind wir beim selben Problem wie vorher. Ich möchte nicht erstmal eine Viertelstunde mir in meinem Bauchschlauch rumfummeln, bis ich das Telefon da raus habe. So.
Junge, nicht so viel, sonst wirst du blind.
Ja, genau. So, jetzt haben wir also das Problem, also das ist keine Option. Was besser hinten in die oh Gott. Was besser in die Smartphone-Tasche passt, ist natürlich das iPhone SE.
Das wäre der Hit, muss ich sagen. Wenn das SE die Lösung ist.
Das SE habe ich, habe mir ja das SE deswegen gekauft. Ich sage, also es ist so schade für euch, dass hier gerade kein Video ist. Einer von uns beiden wischt sich gerade die Tränen aus den Augen und ich bin's nicht. So, das Problem dem SE ist, die Kamera ist einfach nicht gut genug. Die ist im Vergleich einfach schlecht. So, jetzt habe ich also das Problem, ich habe entweder ein kleines Telefon, und eine schlechte Kamera oder ein großes Telefon und eine gute Kamera. Oder ich habe das kleinste Telefon der Welt, zum Beispiel so ein Sony Ericsson aus dem Jahre 1912, das sehr, sehr klein ist, aber halt sonst nichts kann. Aber zum Hallo, ich bin in ein Loch gefallen, bitte Rettungstrupp, reicht das? Und dann habe ich halt eine Kamera dabei, die sehr, sehr klein ist, die ich mir irgendwo hinhaften kann, wo ich einfach sehr schnell drankomme. Wenn du eine bessere Lösung hast oder wenn einer von euch eine bessere Lösung hat, sehr gerne. Ich bin auf nichts Besseres gekommen. Außer, verdammt nochmal, geh einfach laufen und hör auf, verdammte Fotos zu machen. Möglichkeit.
Ja, das ist auch so eine von diesen Grundsachen natürlich. Ich kann das ja völlig nachvollziehen. Den Willen, den Wunsch beim Laufen gehen, Fotos zu machen. Und ist interessant, dass tatsächlich da eine Marktlücke besteht.
Ja.
Es ist halt die Frage, wie groß diese Marktlücke tatsächlich ist, unterm Strich, weil ja sie offensichtlich noch nicht bedient wurde. Also ich glaube, das können wir auch festhalten. Es gibt keine wirklich sinnvolle Lösung halt dafür. Und es ist eigentlich echt schade, weil natürlich, das ist halt echt das Desaster jetzt mit den Telefonen, die immer größer und größer werden. Die willst du halt wirklich beim Laufen eigentlich nicht dabei haben.
Deswegen AR-Glasses.
Ja, bitte.
In einem Jahr.
Ja, wenn ja, sie natürlich,
klar, natürlich.
Aber die müssen ja auch erstmal eine anständige Kamera haben, ne?
Ja. Das stimmt wohl.
Und weißt du, dann guckst du dir irgendwie auf Instagram irgendwie einen Flo Neuschwander an, der durch die Berge rennt, und was hat er in seiner Trailweste? Hat er eine GoPro mit einem Selfie-Stick dran.
Ja.
Das ist doch auch bescheuert. Also.
Naja, ich meine, Video ist es ja natürlich dann nochmal eine eigene Kiste, aber klar, ist natürlich auch blöd, das mit sich rumzuschleppen. Ich meine, den macht es wahrscheinlich auch nicht langsamer, aber dann, das ist halt, mir würde es auch auf den Keks gehen.
Ja, aber mir geht's ja nicht mal darum, danach irgendwie die geilsten Instagram-Fotos zu haben, sondern einfach, man kommt so an Ecken an, wo man einfach vorher einfach nicht war und sagt, das ist einfach hübsch und.
Ja, klar. Ja.
Ich habe eben mal kurz geschaut, wie das so mit Bauchschlauchmode aussieht.
Ja, die ist gut. Den kaufe ich mir.
Das ist so für Schwangere.
Ja, das ist schon
so. Ja.
Wenn der Bauch zu groß wird für die normalen Klamotten, kannst du einen Bauchschlauch drüber ziehen, dass du nicht frierst.
Ja, vielleicht sollte ich mir das auch mal genauer angucken.
Ja, gutes Konzept.
Wenn du da noch Taschen reinnähst.
Ja, super. Fantastisch, wir haben das Problem gelöst. Naja, also hier ist mein Problem. Wie gesagt, ich bin da wirklich sehr, sehr aufnahmefähig für Feedback. Also vielleicht kommt dann auch wieder so bescheuertes Feedback, ein echter Läufer nimmt keine Kamera mit. Ich habe sowas, so Feedback schon mal, öfter, echter Läufer nimmt kein Smartphone mit. Also wer mir mit solchen Argumenten kommt, der, ein echter Läufer redet keinen so einen Schwachsinn. So, also ganz im Ernst. Und weil das ist, glaube ich, sehr subjektiv. Also klar kann man sagen, ich nehme keine Kamera mit. Die Entscheidung kann ich treffen. Und sagen, ich gehe ohne Kamera raus und dann, weil ich nur laufen will. Dann sagen, ja, das ist fair enough, mache ich auch ab und zu. Dann habe ich einfach halt nichts dabei und dann ist auch gut. Und dann kommst du halt irgendwo vorbei und sagst, Mensch, das ist hier gerade sehr idyllisch, sehr schön, keine Ahnung, irgendwas. Dann nimmt man das einfach für sich selbst mit und alles ist gut und macht kein Foto, da geht die Welt auch nicht unter. Aber manchmal würde man halt sagen, weißt du, wenn ich halt hier mit, was werden das sein? 20 Gramm. Wenn ich 20 Gramm mir an das Hemd heften kann und dann eine Kamera dabei habe, dann habe ich halt nur 20 Gramm dabei und halt irgendwie, ich sage jetzt mal, was gewonnen, weil ich halt trotzdem in der Lage bin, weil technisch sollten wir in der Lage sein, das Produkt, das ich mir wünsche, nämlich den Sensor und die Optik eines modernen Smartphones gepaart mit ein bisschen Akku und ein bisschen Speicherplatz, in sehr kleiner Bauform zu bauen. Aber wahrscheinlich bin ich halt einer der wenigen Leute, die sowas interessant fände, oder vielleicht haben wir einfach die Marktlücke noch nicht gefunden von Leuten. Ich mache einfach mal einen Kickstarter aus Bern.
Ich hänge mir eine Kamera ans Dach und wenn da der Bauchschlauch bei Ihnen vorbeikommt,
dann ja, sehr
schickt
gut.
Er gleich ein Foto.
Ja, super.
Schönen guten Abend, danke fürs
Auf Wiedersehen.
Zuhören. Aufs Wiedersehen nächstes Mal, hoffentlich, vielleicht. Wenn ich irgendwo meine Kameras finde, wo zum Teufel sind die?
Ja, vielleicht in deinem Bauchschlauch.
Ach, ja. Herrlich.